Dieser Podcast wird produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim. Das Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.
Geld regiert die Welt. Ja, das ist eine universelle und oft verwendete Redewendung, die eigentlich die zentrale Rolle von Geld in unserer Gesellschaft kritisch zum Ausdruck bringen soll. Und sinngemäß bedeutet diese Redewendung aber, wer Geld hat, hat Macht, hat Einfluss und hat Kontrolle. Und hierauf Bezug nehmend haben wir deshalb heute zwei Personen zu Gast, mit denen wir gemeinsam über genau dieses Thema sprechen wollen. Wir dürfen mit Can einen ehemaligen Besucher der Suchthilfeeinrichtung Café Anker begrüßen. Can ist ehemaliger Leistungsempfänger des Jobcenters und kann deshalb sehr gut aus dieser Perspektive berichten. Mit ihm ist Julia als Mitarbeiterin des Jobcenters in Mannheim zu Gast. Julia repräsentiert somit eine Institution aus dem sozialen Nahraum von Can. Zwischen Leistungsempfängern und Mitarbeitenden entsteht bei dem Thema Geld im Alltag zwangsläufig ein Abhängigkeitsverhältnis. Dementsprechend existiert zwischen beiden, also Can und Julia, auch eine gewisse Machtungleichheit. Heute wollen wir doch versuchen, mit Can und Julia außerhalb des alltäglichen Kontextes ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Mehr über unsere Gäste und zu diesem Thema erfahrt ihr aber jetzt gleich in unserem gemeinsamen Austausch. Ich bin Marcel Hirt, Arbeits- und Organisationspsychologe, und ich freue mich heute, als einer der Gastgeber den Startschuss zu diesem Podcast geben zu dürfen. Und nach all der Vorbereitung wird es auch mal Zeit. Mit mir dabei Manu Morsch, Sozialarbeiterin des Café Ankers und meine Co-Moderatorin dieses Podcasts.
Ja, hi Marcel, hi ihr alle. Ich kann sagen, mir geht's richtig gut, weil wir jetzt irgendwie 5 Monate lang auf diesen Moment hingearbeitet haben. Also es war tatsächlich ganz viel Vorarbeit, ganz viele Treffen, ganz viel Denken, dann natürlich das Anfragen von den unterschiedlichen GesprächsteilnehmerInnen. Und ja, jetzt stehen wir hier und es fühlt sich einfach richtig gut an.
Und jetzt gehen wir direkt rein. Deshalb bleibt dran, hört zu und sei dabei. Nämlich bei der Outside the Bubble Tea Time.
Outside the Bubble Tea Time von und mit Marcel Hirt und Manu Morsch wird präsentiert vom Café Anker in gemeinsamer Trägerschaft von der Suchtberatung des Caritasverbandes Mannheim und dem Drogenverein Mannheim. Mehr zum Café Anker sowie der themenzentrierten Interaktion als theoretische Grundlage des Podcasts könnt ihr in der Intro-Folge erfahren.
4 Stimmen, 4 Blickwinkel, 4 Perspektiven, aber nur ein Thema. Was mir hier heute gefällt, ist diese Symbolik von diesem Tisch hier. Ja? Wir stehen hier an einem kreisrunden Tisch, sind aber 4 Personen aus 4 unterschiedlichen Bubblen und nehmen sozusagen auch 4 unterschiedliche Seiten ein. Und was total schön wäre oder was wir heute einfach versuchen ist, diese 4 unterschiedliche Seiten ja mal zusammenzubringen. Und vielleicht gelingt es uns, dass wir am Ende das Gefühl haben, sagen, okay, wir stehen nicht an 4 unterschiedlichen Seiten und blicken auf eine Thematik, sondern wie hier, also deswegen die Symbolik am Tisch, vielleicht an einer Seite, die uns so verbindet und womit diese Thematik an sich insgesamt etwas runder wird. Und da würde ich sagen, da gehen wir einfach mal gleich live, oder?
Genau.
Gehen wir live.
Ich schon geben. Und wenn ich zu viel rede, gib's mir einfach einen Tritt.
Ja. Und das Gleiche ist auch bei mir.
Bei uns allen wahrscheinlich. Kriegen wir hin.
Kriegen wir hin. Und bevor wir jetzt loslegen, möchten wir beginnen, vorab noch einmal ganz kurz explizit auf die 2 Forderungen der themenzentrierten Interaktion eingehen, weil diese dient uns ja als Grundlage für unseren gemeinsamen Austausch und sie soll uns ermutigen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Heißt also, erstens, seid eure eigene Chairperson. Achtet auf euer eigenes Interesse und euer eigenes Wohlergehen. Achtet aber bitte gleichzeitig auch auf die Bedürfnisse der anderen Person. Und zweitens, Störungen haben Vorrang. Hindernisse brauchen Lösungen, weil ohne Lösungen für diese Hindernisse entsteht in diesem Gespräch auch kein Wachstum. Das Ganze heißt wiederum, wenn es also wäre, dass für euch eine Störung vorliegt, dann übernimmt hierfür bitte die Verantwortung. Dann dürft ihr gerne sagen, Stopp. Und dann kümmern wir uns als erstes mal gemeinsam um die Störung. Wichtig, Störungen hier sind total wertvoll und deshalb ist ein Stopp absolut legitim. Beide Prinzipien gelten übrigens auch selbstverständlich für uns und in unserer Verantwortung ist es nämlich wichtig, dass wir uns alle hier wohlfühlen und dass es euch beiden vor allem auch gut geht. Can, erstmal hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Marcel.
Eine Frage, wie geht's dir? Wie fühlst du dich hier in diesem Raum?
Ich muss sagen, mit euch jetzt sehr angenehm fühle ich mich und ich freue mich. Freue mich schon die ganze Zeit darauf.
Julia, erstmal auch hallo und schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, und jetzt, wie geht's dir heute und wie ist es für dich hier zu sein?
Ich bin tatsächlich nervöser, als ich dachte. Es ist doch schon eine ganze Weile her, dass ich vor so einem Mikro stand. Aber ich freue mich, ich bin gespannt und ich habe mir auch tatsächlich noch gar nicht so ein großes Bild vorher gemacht. Ich dachte, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ja, also ich weiß auch, dass die Erfahrung mit dem Jobcenter, da hat jeder eine andere. Manche sagen, oh, mein Ansprechpartner, der war so toll, der hat mir so weitergeholfen. Und andere sagen, boah, nie wieder will ich dahin. Ich bin gespannt, was deine Erfahrung ist an der Stelle. Und ja, also ich spreche heute zwar als Mitarbeiterin des Jobcenters, aber jeder hat seine eigene Arbeitsweise. Ich möchte auch direkt vorab vielleicht auch mit hinzufügen, dass nur weil ich Dinge vielleicht jetzt gleich sage oder vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise machen würde, heißt das noch lange nicht, dass meine Kollegen das deswegen falsch machen oder dass ich irgendwas falsch mache, sondern jeder hat so seinen Stil. Der ist auch total unterschiedlich, was die verschiedenen Personen angeht.
Also auch du bietest da schon recht viel Anknüpfungspunkte und diese Problematik, sage ich mal, ja, mit ein bisschen Klarstellung oder Klarheit auch in Bezug gerade auf die Institution. Das haben wir auch in der Intro-Folge schon thematisiert. Can, wie ist es für dich jetzt quasi der Julia gegenüberzustehen?
Ich wusste ja nicht viel über sie. Ich habe mir jetzt nicht wirklich groß darüber ein Bild gemacht oder sowas, aber es ist okay und ich bin auch froh, dass ihr jemanden habt, der ein bisschen jünger ist, der da vielleicht noch ein bisschen andere Ansichten dazu hat, als jemand, der da jetzt schon vielleicht schon kurz vor der Rente steht oder sowas und habt ihr gut ausgewählt.
Ja, cool.
Nicht mal so auf den ersten Blick und auf die erste Wahrnehmung so.
Ja, danke für die Offenheit und Ehrlichkeit und da sagst du ja auch schon ein paar Dinge, wo wir durchaus gleich anknüpfen werden oder auch gut können. Can, die Zuhörenden, die wissen ja quasi nur, dass du jetzt heute hier bist, aber die wissen noch gar nicht so viel von dir. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten, erzähl doch mal, wie alt bist du, wo kommst du her und erzähl mal vielleicht ganz grob so ein bisschen aus deiner Vita, wie dein Leben bisher so verlief.
Also ich bin jetzt 32 Jahre alt, lebe seit circa 6 Jahren in Mannheim. In Mannheim gefällt es mir auch sehr gut, das finde ich eine schöne Stadt. Ich habe mir vorher auch andere Städte angeguckt, aber hier ist super, auch von den Leuten her, muss ich sagen. Ursprünglich komme ich aus dem Raum Heilbronn, so Schwabenland, und bin dort auch aufgewachsen. Zwischendurch mal nach Hessen gezogen, so in die Richtung, weil ich war Scheidungskind, ziemlich früh geschieden, meine Eltern so mit, es war noch in der Grundschule, so erste Klasse, ich weiß nicht, wie alt man da ist, aber so in dem Dreh war es. Und ja, so verlief dann halt auch mein Leben, Scheidungskind, immer mal Wochenende beim Vater, unter der Woche bei der Mutter. Mutter hat immer einen Freund gehabt, umgezogen, dann von dort wieder weggezogen, weil mit dem Freund Schluss war. Und so haben sich halt auch mit der Zeit immer einige Schwierigkeiten ergeben, sage ich mal. Durch den Schulwechsel und sowas habe ich gemerkt, dass ich zum Beispiel nicht mehr so den Anschluss finde an den Stoff und sowas. Und so verlief es dann ein bisschen weiter, ging alles noch. Ich konnte das noch immer ausgleichen, sage ich mal. Bei meiner Mutter ging es mir immer besser als bei meinem Vater. Beim Vater hatte ich zwar mehr Geld, aber der hatte eine Frau geheiratet, die war nur 3-4 Jahre älter als ich. Also damals, als ich schon 17, 18, 19 war. Und hat mit der dann noch ein Kind, sprich, ich habe eigentlich einen Halbbruder. Die sind dann auch irgendwann in die Türkei abgehauen, weil mein Vater Steuern hinterzogen hat. Und im Endeffekt ging es mir eigentlich immer bei meiner Mutter besser, auch wenn ich dort weniger hatte so an Materiellem. Aber bis dahin war eigentlich alles noch gut. Abi gemacht, Ausbildung angefangen, Ausbildung auch abgeschlossen. Nur ganz großes, blödes Ereignis war halt, dass ich mit circa 20, 21 wurde halt meine Freundin totgefahren mit einem von einem 17-Jährigen, der eigentlich nur begleitet hätte fahren dürfen. Der war noch besoffen, hat Fahrerflucht begangen. Sie ist an der Unfallstelle verblutet und so bin ich halt dann bei den Drogen gelandet. Und über die Jahre, also ich habe schon noch eine Weile gearbeitet. Ich habe in meinem Beruf selber, also ich bin gelernter Industriekaufmann, habe dort im Verkauf 5 Jahre Berufserfahrung gesammelt, obwohl ich süchtig war damals. Nur irgendwann ist das Ganze natürlich zusammengebrochen. Und dann bin ich eben irgendwann das erste Mal Leistungsempfänger geworden beim Jobcenter. Damals war es so, dass die Firma, bei der ich gearbeitet habe, die ist bankrott gegangen, die waren, haben dann zugemacht oder wurden von einer anderen Firma aufgekauft, ich weiß nicht mehr. Und ich wollte halt einfach ein anderes Leben anfangen, so bin ich nach Mannheim gekommen. Also das meiste Erfahrung mit Jobcenter und sowas habe ich in Mannheim gesammelt. Bei mir in Heilbronn eigentlich kaum, aber in Heilbronn war es, wollte ich auch gar nicht. Ich wollte weg von dort, weil das so viel passiert ist etc. Und so bin ich halt in Mannheim gelandet und habe dann dort versucht halt irgendwie mich zu bessern und sonst was. Ist leider auch nichts draus geworden. Bin halt im Substitutionsprogramm gelandet, dementsprechend auch öfter mal im Anker vorbeigekommen so. Dadurch, dass man halt die Leute kennt, die dort hingehen, davon hört und hört man halt mal davon, dass man dort auch betreut wird etc. Das war für mich immer ein wichtiges, ein guter Zuschuss, sage ich mal. Gerade wenn man kein Geld hat und dort kriegt man zum Beispiel was zu essen oder mal hier mal das, da mal was, hier ein paar Klamotten. Und ja, ich habe mich aber halt einfach nur als diese Person gesehen, die da jeden Tag zur Methadonvergabe schlurft. Und so habe ich mich halt über die letzten Jahre jetzt da rausgekämpft. Ja? Und jetzt stehe ich hier, jetzt seit nicht allzu langer Zeit, aber seit einer Weile kein Empfänger mehr vom Jobcenter und verdiene mein eigenes Geld wieder. Jo.
Ja, erstmal danke hierfür und auch für diese Ehrlichkeit, weil da sind ein paar Dinge dabei. Ich glaube, da hat man jetzt nicht immer Bock drauf, das allen zu erzählen. Und natürlich weiß ich aus dem Vorgespräch noch viel mehr von dir und ich werde da jetzt einfach auch mal nachhaken. Und da haben wir dann schon ein gutes Beispiel, wenn du sagst, okay, da fühle ich mich gar nicht wohl, da möchte ich nicht drüber sprechen, dann tu das. Ja?
Hier geht's. Das mache ich dann auch. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen so und rumjammern oder sowas. Ich möchte es aber halt auf den Punkt beschreiben, wie es passiert ist. So. Und ich denke, das habe ich schon einigermaßen getan.
Ich kann dir an der Stelle auch sagen, es wirkt überhaupt nicht wie ein Jammern, sondern eher über ein sehr reflektiertes. Und
ich habe es jetzt auch mittlerweile verarbeitet, aber das hat mich halt auch wirklich fast 10 Jahre meines Lebens gekostet. Ne? Also jetzt langsam fühle ich mich so, wie ich mich eigentlich mit 20 hätte fühlen sollen.
Aber lass mich kurz einsteigen bei dem Thema Drogen, weil du sagtest, du bist aufgrund der Lebensumstände letztendlich irgendwann bei den Drogen gelandet und hast dann später auch gesagt, du warst schon im Substitutionsprogramm. Und jetzt muss man keine große Erfahrung haben mit Drogen oder Drogenkonsum oder Suchtkranken. Möchtest du berichten, um was für Drogen das ging?
Mache ich gerne, wenn ich das kann.
Ja, dann, das ist kein Problem. Dann tu das mal.
Also es war halt damals eine Kurzschlussreaktion. Ich habe davor schon immer ein bisschen mit Drogen zu tun gehabt, hauptsächlich Gras, Partydrogen, LSD, sowas. LSD zum Beispiel habe ich mega geliebt, so psychedelische Sachen. Ich habe damit auch gar kein Problem gehabt, ich habe alles geschmissen, das war alles super eigentlich, wie es gelaufen ist in meinem Leben. So, das mit meinem Vater war zwar blöd, ich hatte auch mega den Stress, weil ich in seiner Firma gearbeitet habe nebenbei und er Steuern hinterzogen hat, ich habe 2 Millionen Euro und in die Türkei abgehauen ist, das an mir hängen geblieben ist so ein Stück weit. Und als halt meine Freundin totgefahren wurde, es war eine Kurzschlussreaktion. Ich würde lügen, es war eine Kurzschlussreaktion, aber ich habe es gezielt getan, dass ich ab da dann Heroin genommen habe. Und ab da ging es richtig, richtig, richtig steil bergab. Also richtig extrem. So dass ich wirklich alles Mögliche, was ich hatte, verkauft habe. So zum Beispiel, wenn ich mich umgucke im Studio, ich habe auch einige von diesen Sachen gehabt und habe auch Baumusik gemacht, habe ich alles verkauft, alles für Drogen. Und hauptsächlich halt wirklich Opiate, also wie gesagt Heroin oder alles, was halt in diese Richtung geht. Das war halt immer mein Ding. Und ja, das habe ich halt auch von 20 bis jetzt Ende 20 mit Pausen, manchmal ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr, manchmal auch mal nur einen Monat, manchmal dann mal 5 Monate wieder konsumiert, je nachdem, wie es hingehauen hat. Irgendwann geht es halt nicht mehr, da bricht das Kartenhaus, das man sich wieder zusammengebaut hat, zusammen. Man hat halt mal Energie, wenn man diese Drogen nimmt, aber wenn sie dann weg sind, dann kann man das nicht mehr aufrechterhalten, was man sich vorher da zusammengeschustert hat.
In der Tat habe ich noch die ein oder andere Frage, aber ich werde die einfach dann im Verlauf des Gesprächs mit reinbringen. Eine Sache noch, das hattest du noch nicht erwähnt und oft ist es so, nicht immer, aber in der Regel, du hast das schön geschildert, werden ja Drogenabhängige dann auch irgendwann kriminell, weil einfach der Bedarf ist, an Geld ranzukommen. Und so war es ja letztendlich bei dir auch und du bist dann im Gefängnis gewesen. Möchtest du vielleicht da kurz nochmal...
man muss bei mir sagen, ich bin immer arbeiten gegangen, also deshalb hatte ich eigentlich auch immer Geld für Drogen halt nur. Hatte zwar viel Schulden gemacht, weil ich mein anderes Zeug nicht bezahlt habe, aber gesessen bin ich wegen, weil ich zwei Bier geklaut habe Also ehrlich, das war nur eine Kleinstrafe und die andere Strafe war wegen Gras. Und da die war 8 Monate, da durfte ich 1 Monat früher gehen wegen der Legalisierung. Also eigentlich großartig geklaut, wie die das andere machen. Ich hab das immer mit morbider Kuriosität beobachtet, wie die da in die Läden reinrennen und wirklich für 200-300 Euro Fleisch und sonst was rausholen und es dann weiterverkaufen an andere Leute, die nehmen das halt für 30%. Ja, und sowas habe ich nicht gemacht, habe ich dann nicht den Mut dazu gehabt.
Die morbide Kuriosität, das ist auch ein Begriff, den ich wirklich bleibend in Erinnerung habe von dem Vorgespräch. Und das ist einer der Dinge, die ich eigentlich jetzt noch gerne hätte angesprochen wollen. Aber lass uns erstmal rübergehen zu Julia. Was ich dir noch sagen will, das hatte ich vorhin ganz vergessen bei dem kurzen Hallo. Was ich da sehr schön fand und was auffällig war, ist, dass du direkt in diesem Hallo den Can aktiv angesprochen hast. Also ihn schon quasi in deine Kommunikation mit reingenommen hast. Und das fand ich ziemlich cool. Das ist unser Ziel, dass wir das vielleicht dann hinkriegen. Aber jetzt erstmal zu dir. Erzähl du doch mal, wie alt bist du? Wo kommst du her? Und wie ist denn deine Vita so verlaufen?
Also meine Vita ist noch nicht so lange tatsächlich. Ich bin 27, ich komme ursprünglich aus Freiburg und habe dann hier in Mannheim das Studium gemacht. Was viele nicht wissen, die Bundesagentur für Arbeit hat tatsächlich auch ein eigenes Studium. Also ich bin quasi BA-Küken, sagen wir mal so. Und dann hat es mir in Mannheim eben auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann da relaten, sage ich jetzt mal. Und hab dann gesagt, warum eigentlich nicht? Dann kam natürlich noch Corona dazwischen. Das hat alles ein bisschen schwierig gemacht. Alles war online und dann hat man dann doch gemerkt, oha, die Leute in Mannheim, die will ich eigentlich noch nicht verlassen. Und dann kam es dazu, dass ich anstatt nach dem Studium wieder nach Freiburg zurückzugehen, mich hier in Mannheim beworben habe. Und das Jobcenter hat dann gesagt, wir hätten eine Stelle. Wenn du Lust hast, kommst du rum. Und ich habe gesagt, machen wir so. Also mehr dazu gibt es tatsächlich gar nicht. Das war 2021. Und ich bin jetzt zum 1. September, also in einem Monat sind es dann die 4 Jahre, die ich im Jobcenter bin. Habe natürlich auch viele, viele Geschichten mitbekommen. Ja, auch positiv wie negativ tatsächlich. Ich bin auch super gespannt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, weil man... Und deswegen habe ich John auch direkt angeschaut. Ich möchte nicht, dass ich jetzt die Gegenseite bin. Also ich weiß, dass ich hier bin, um das Jobcenter zu repräsentieren oder um die Arbeit im Jobcenter zu repräsentieren, sagen wir es mal so. Dennoch finde ich es super interessant, auch einfach die Erfahrungen auszutauschen, auch zu sagen, was ich vielleicht in manchen Situationen machen würde. Vielleicht auch so ein paar Mythen aufzuklären, die es so ums Jobcenter gibt. Da ist ja auch immer irgendwas los. Ja, und viel mehr kann ich tatsächlich noch nicht vorweisen. Das ist also ein Fun Fact am Rande eventuell. Ich bin ausgebildete Synchronsprecherin, deshalb am Anfang auch die Aussage, das Mikro, das ist mir schon bekannt. Ich freue mich auch wieder, da irgendwie meine eigene Stimme zu hören, auch wenn das vielleicht komisch klingt. Aber ja, ich bin gespannt, ich freue mich.
Ja, Julia, vielen Dank und sehr schön, dass du quasi so auch die Brücke schlägst zum Can für diese Kommunikation. Und was mir da auffällt und vielleicht auch so ein bisschen, ja, aus meiner hauptberuflichen Perspektive, ja, wo ich ja selbst bei der Polizei in einer Machtorganisation bin, es ist schön. Also du übernimmst da schon auch die Verantwortung, wo du hast, weil du schon auch als Vertreterin der Organisation, sag ich mal, in dieser Machtposition bist, ja, und nimmst hier da ein bisschen dieses Gefälle raus. Das gefällt mir sehr gut. So, und nachdem wir jetzt aber von euch ein bisschen was gehört haben und jeder, der zuhört oder jede, die zuhört, sich so ein bisschen ein Bild über euch machen konnte, würde ich sagen, ja, steigen wir so thematisch richtig ein. Und da geht aber mein Blick dann nochmal rüber zum Can. Und dann ist meine Frage mit Blick auf den Titel der Episode Geld regiert die Welt. Wie ist dein Verhältnis zu Geld?
Also eigentlich mag ich es nicht. Es ist für mich ein Mittel zum Zweck. Ich muss es haben, um überhaupt irgendwas machen zu können. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe zum Beispiel damals bei meinem Vater gelebt, der hatte eine eigene Firma, ich hatte ein schönes Auto und alles mögliche. Ich hatte Geld ohne Ende. Meine Klassenkameraden haben mich total beneidet. Ich habe das damals gar nicht wahrgenommen als was Besonderes oder so. Oder ich habe mich aber nicht als jetzt hier so als was Besseres gefühlt, ist auch nicht. Aber wo ich dann gemerkt habe, dass ich bei meiner Mutter bin, da hatte ich zwar ein schlechteres Auto und auch nicht so viel Geld zum Ausgeben und sonst was, aber ich hatte trotzdem alles, was ich brauche. Aber vor allem ging es seelisch gut. Und deshalb finde ich, ist Geld einfach ein sehr schwieriges Thema. Ich meine, jeder von uns braucht es, aber haben will ich es eigentlich nicht.
Okay, dann die Frage an Julia. Wie ist denn dein Verhältnis zu Geld?
Also, ja, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt schon Gedanken drüber gemacht im Vorfeld, weil es natürlich, ich war nie in einer Situation, wo ich wirklich aktiv gedacht habe, scheiße, mir fehlt das. Also, und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin so aufgewachsen, dass ich schon im Nachhinein auch erkennen konnte, wir hatten nicht immer das große Geld. Man musste am Ende des Monats gucken. Meine Mutter hat damals mich und meine Geschwister erzogen. Mein Vater ist arbeiten gegangen, was man heute schon gar nicht mehr kann aufgrund von Inflation. Da reicht es gar nicht mehr mit 3 Kindern und ein Elternteil, was arbeiten geht. Ich weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch schaffen würde. Aber es hat auch an nichts gefehlt. Also wir hatten eine super tolle familiäre Beziehung, also auch wirklich zu meinen beiden Eltern, zu meinen Geschwistern. Das war immer super. Was ich gemerkt habe, ist, ich wollte unfassbar früh selbstständig werden. Ich habe mit 14 meinen ersten Job gehabt, habe da 10 Euro in der Woche verdient, aber ich hatte mein eigenes Geld sozusagen, weil ich gemerkt, ich bin auch das älteste Geschwisterkind, das ist auch immer so ein Indiz, aber ich wollte meine Eltern entlasten und das halt so früh wie möglich. Ich habe mit 16 angefangen zu kellnern, weil davor ging nicht oder davor darf man nicht, wegen Alkoholausschank etc. Mit 16 habe ich dann angefangen zu kellnern, habe das während der Schulzeit gemacht, habe das teilweise auch noch während dem Studium gemacht, aber ich habe das Studium auch so ausgesucht, dass ich gesagt habe, ich will dual studieren, ich will direkt mit dem Studium Geld verdienen, ich möchte nicht 3 Jahre studieren und meinen Eltern irgendwie noch auf der Tasche liegen, in Anführungszeichen, die hätten mich unterstützt, wie sie konnten. Aber das war für mich relativ schnell klar, dass ich sagen will, ich will raus und eher umgekehrt, ich will meine Eltern unterstützen mit dem, was ich halt kann. Einfach weil ich wusste, die haben sich für uns als Kinder, die haben wirklich alles gegeben, was sie konnten, um uns halt eine schöne Kindheit zu geben, was sie auch auf jeden Fall geschafft haben. Deswegen, ich schätze das. Ich bin niemand, der jetzt sagt, ach, Geld ist mir eigentlich egal. Ich weiß, du meintest das anders, auf eine andere Art und Weise. Aber es gibt ja genug Leute, die sagen, ach, Spaßgeld. Also das ist das Geld, ach, das gebe ich aus. Und egal eigentlich für was. Und es ist schön, wenn man das kann. Aber es ist auf der anderen Seite, weiß ich auch, was es wert ist und was, was es bedeutet.
Da hätte ich vielleicht auch noch eine Nachfrage. Und zwar, du erlebst ja jetzt in deinem beruflichen Alltag ganz viele Menschen, die gar kein Geld haben, beziehungsweise sind sehr abhängig vom Jobcenter, dass sie Geld haben und die ganzen Verpflichtungen, die dann damit einhergehen. Würdest du sagen, dadurch hat sich dein Verhältnis zum Geld nochmal ein bisschen verändert, so im Hinblick auf Sicherheit?
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur auf Geld tatsächlich, sondern das war im Studium hatten wir auch schon Praxisphasen und bedeutet, ich habe auch bei Gesprächen hospitiert, auch bei der Agentur, beim Jobcenter, auch bei Leuten, die hatten einen befristeten Arbeitsvertrag, haben dann gesagt, ah ja, 2 Monate waren sie vielleicht im Arbeitslosengeld, hatten aber direkt schon wieder den neuen Job. Also die Alleingänger, wo man eigentlich nichts mehr machen muss, aber ich hatte auch Hospitation bei Gesprächen, wo ich wirklich dachte, boah, heftig. Also ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Und da bin ich meistens schon rausgegangen mit dem Gedanken, mir geht's echt gut. Aber gar nicht mal auf das Geld jetzt per se bezogen, sondern auch das Glück, was ich bisher im Leben hatte, weil letzten Endes ist es Glück, wo man reingeboren wird, wohin man geboren wird, wie die Familienverhältnisse sind, wie die Rahmenbedingungen generell sind. Das ist alles einfach nur Glück. Und was man dann draus macht, das ist natürlich, das muss in Eigenverantwortung passieren. Aber ich hatte solche Schicksalsschläge nie. Ich hatte immer irgendwie, an Anführungszeichen, Glück im Leben, dass sich alles so ergeben hat, wie ich das vielleicht auch einfach geplant habe oder nicht mal geplant habe, wie es halt kam. Und es war immer positiv. Und das schätzt man nochmal ganz anders, wenn man eben auch sieht, es muss nicht so laufen. Es geht auch ganz anders. Da ist schon Das schätze ich schon auf eine andere Art und Weise, wie jetzt jemand, der das vielleicht nicht kennt.
Darf ich dann auch kurz was sagen?
Sehr gerne.
Einmal noch kurz was Persönliches. Habe ich richtig verstanden, du bist in einer intakten Familie aufgewachsen?
Ja.
Zumindest bist du ausgezogen, bist
ja.
Mindestens. Okay. Und was ich auch interessant finde, das erkenne ich eigentlich auch jetzt gerade erst so, wenn ich jetzt euch so über Geld reden höre. Für mich ist es zum Beispiel, ich habe die, wenn ich nochmal normale Leute treffe, wenn bei denen mal am Ende vom Monat nichts mehr im Kühlschrank ist, die kriegen Panik. Aber mich könnte man in Unterhosen mit 0 Cent auf die Straße setzen und ich hatte keine Panik. Einfach weil ich schon ganz unten war, habe ich nicht mehr diese Angst, was passieren könnte und sowas. Das hat mir ein bisschen diese ständige Panikmache und sonst was genommen, weil die Leute sind ja gerade heutzutage, wo alles teurer wird, praktisch von Tag zu Tag teurer wird, immer in der Angst, dass sie sich nichts mehr leisten können oder sowas. Diese Angst habe ich eigentlich nicht. Liegt aber auch daran, dass ich weiß mittlerweile, wohin ich gehen kann, wohin mir geholfen wird. Ne? Wenn es das vielleicht mal nicht mehr gibt, solche Einrichtungen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Jobcenter, sondern Einrichtungen außenrum, ja. Wo man sich Essen holen kann, so wie der Anker jetzt und sowas. Ne? Aber wenn es sowas mal nicht mehr gibt, dann wird es für die Leute, die nicht in der Lage sind, Geld zu verdienen oder die aus irgendeinem anderen Grund kein Geld haben, wird es sehr schwer. Ja, das wollte ich nur mal sagen.
Merke ich aber auch immer wieder. Also mit Leuten, mit denen ich spreche, manche sagen dann so, ach ja, ich habe jetzt vielleicht einen Antrag zu spät gestellt. Und ich sag schon, ich versuche es so schnell wie möglich fertig zu machen, ne? Weil ich ja weiß, man hat jetzt in der Regel, wenn man im Jobcenter ist, nicht 10.000 Euro noch auf dem Sparbuch, in der Regel. Aber ja, es gibt die einen und die anderen. Also es gibt die, die dann ganz dringend und ganz viel Panik haben. Und es gibt die, die sagen, ja, also die 3 Tage, das kriege ich jetzt auch noch rum. Also ganz, ganz faszinierend auch teilweise.
Can, damit hast du jetzt auch schon ein bisschen so die Überleitung gemacht, weil die nächste Frage wäre, haben oder nicht haben, Geld haben oder nicht haben. Und ich habe da auch immer noch im Vorgespräch in Erinnerung, wie du gesagt hast, du wurdest früher als der Kapitalist bezeichnet.
Ja.
Was hat haben oder nicht haben für einen Einfluss auf Lebensqualität?
Haben ist gut, aber es sollte, wenn dann, auf einem gesunden Wege erwirtschaftet worden sein. Man sollte sich das Geld wirklich nicht Angst haben müssen, dass man das Geld morgen verliert, weil es in irgendwas angelegt ist oder sonst was. Wenn man wirklich haben will, dann sollte man das ja wirklich so hinkriegen, dass es sauber für einen ist. Wenn nicht, dann habe ich lieber weniger. Ist echt so mit Leute. Es geht mir darum, ich kenne zum Beispiel Leute, die wirken nach außen hin reich, aber rennen eigentlich nur jeder Rate hinterher und da noch eine Leasingvertrag und das und das und das und das und das und das. Und haben verdienen im Monat zwar tausende Euro, aber haben auch tausende Euro Ausgaben für eigentlich Zeug, wo ich sagen würde, brauche ich gar nicht. Und da denke ich mir dann, so haben, das ist kein Reichtum. So. Ja, also man sollte sich schon wohl dabei fühlen.
Das ist spannend. Also hätte ja auch sein können, ich habe jetzt Geld und damit sind meine Chancen auf Leben irgendwie viel besser. Aber du bringst jetzt gleich einen ganz anderen Aspekt von Geld haben ein, dass das auch mit einem Druck verbunden ist oder mit gar nicht nur Lebensfreude und ja, spannend. Julia, durch deine Tätigkeit im Jobcenter hast du ja auch einen Einfluss auf Haben oder Nicht-Haben. Und natürlich gibt es gesetzliche Bestimmungen und du kannst nicht willkürlich agieren. Und dennoch ist es ja eine sehr machtvolle Position. Vielleicht kleine Klammer, ich kenne das auch aus meiner beruflichen Vergangenheit. Ich habe eine Zeit lang im Jugendamt gearbeitet und auch da hatte ich eine machtvolle Position. Und auch wenn ich quasi nicht diejenige war, die dann letztendlich entschieden hat, das Kind bleibt in der Familie oder nicht, weil es am Ende der Richter gemacht hat, hatte ich durch meine Stellungnahme und durch die Art und Weise, wie ich den Menschen begegne, ja durchaus schon Einfluss darauf, wie das Ganze sich entwickelt. Ja. Das wäre jetzt für mich die Frage, was macht diese machtvolle Position mit dir? Denkst du da drüber nach? Oder ist es was, was dich beschäftigt?
Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich es bisher immer geschafft habe, mit den Leuten auf Augenhöhe zu sein, die mir gegenüber sitzen. Egal von wo man kommt, egal was man gemacht hat, was man durchgemacht hat, man bekommt von mir in der Regel einen Vertrauensvorschuss, nenne ich das immer. Sage ich teilweise auch im Gespräch dazu, dass ich sage, Sie kriegen jetzt einen Vertrauensvorschuss, verkacken Sie es nicht. Also ich bin da relativ ehrlich, sobald ich natürlich merke, okay, das funktioniert hier gerade irgendwie nicht. Bin ich aber auch derjenige, ich schicke, also wenn wir jetzt mal das Szenario nehmen mit, das Geld wird eingestellt, weil das ist immer das ist das Schlimmste, wenn das Geld weg ist. Bis es dahin kommt, gibt es 100 pro einen Anruf von mir. eventuell eine Einladung, wo ich dann auch sagen muss, hey, wir müssen mal sprechen, was ist denn aktuell so los? Dann gibt es nochmal einen Brief, dann gibt es eine Erinnerung zum Brief, dann gibt es nochmal einen Anruf, dann gibt es nochmal eine Erinnerung zum Brief. Und irgendwann, also wir reden jetzt auch von so 2-3 Monaten später, dann kann es tatsächlich sein, dass ich widerwillig, muss ich auch dazu sagen, dass widerwillig eventuell sowas eintreten kann. Weil man sagt, ich brauche etwas, ich komme nicht ran, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Und ich sehe mich da auch ehrlich gesagt nicht in irgendeiner Machtposition, weil ich bin ja auf der Seite der Kunden. Also, ah ja, ganz kurz vielleicht, Jobcenter, es sind Kunden. Ich weiß, Kunden macht eigentlich gar keinen Sinn von diesem Szenario her, weil Kunden will man haben. Ich sage immer, ich will keine Kunden. Ich will alle loswerden. Ich will, dass jeder mich los wird, in Anführungszeichen. Jeder soll raus aus dem Jobcenter. Wie kann ich ihnen helfen, mich wieder loszuwerden? Das ist auch eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle. Ich empfinde es nicht so, dass ich dass ich jetzt irgendwie die Macht habe, sondern ich bin eher so, okay, wo kann ich ihnen helfen, wie kann ich das unterstützen, wie kriegen wir das hin, dass sie eventuell an den und den Dingen arbeiten können, die sie gerade daran hindern, vielleicht eine Arbeit aufzunehmen, und versuche mit demjenigen das dann zu erarbeiten. Deswegen erstmal dieser Vertrauensvorschuss und irgendwann, weil man hat solche und solche, irgendwann kann es schon mal vorkommen, dass ich dann auch mit dieser Keule rauskomme und sage, ey, denken Sie dran, ich bin auf Ihrer Seite, sorgen Sie nicht dafür, dass sich das Blatt wendet, weil sonst muss ich gegen Sie arbeiten und das möchte ich nicht, das wollen Sie nicht.
Also du bist auf jeden Fall sehr wohlwollend.
Ich bin sehr wohlwollend.
Du machst einen sachlichen, wohlwollenden Eindruck.
Ja.
Der Frage ist nur, ob du das auch hältst über die Jahre oder ob sich das irgendwann ein bisschen... Man wird ja durch den Job abgestumpft ein bisschen, so das meine
ich. Das auf jeden Fall.
Und ich meine damit nicht, dass du jetzt dadurch ein schreckliches Monster wirst, das natürlich nicht.
Nein.
Aber so wie du jetzt klingst, denke ich, kann man mit ihr arbeiten und wenn man sich das versaut, dann ist man selber schuld. Ja. Hatte ich
also,
auch schon selber so erlebt, ja. Und es war selten, dass ich mal gesagt habe, dass es der Berater oder dem Amt seine Schuld war. Selten. Ja.
Ich will den Leuten klar machen, dass sie einen Teil Eigenverantwortung haben.
Ja, natürlich.
Wenn ich natürlich irgendwelche Unterlagen brauche, nehmen wir den Antrag. Ohne Antrag kann ich nicht bewilligen. Was soll ich bewilligen? Da geht nichts. Und das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln. Wenn Sie mir die Sachen nicht bringen, Sie sind in der Verantwortung, Sie kriegen hier Geld jeden Monat vom Jobcenter. Sie müssen zu mir kommen, wenn Sie was von mir brauchen. Ich gebe Ihnen das. Wenn ich kann, natürlich. Ne? Da kommen die Paragraphen ins Spiel. Ja.
Aber was halt irgendwie vielen nicht in den Kopf geht, ist, die kriegen das Geld praktisch geschenkt.
Sie kriegen
und alles,
geschenkt.
Was sie müssen, ist dafür eine Unterschrift setzen.
Quasi.
Und dazu verhalten sie sich dann, oh, wo ist mein Geld? Oh, so, wie als würd's denen, hätten sie dafür den ganzen Monat gebuggelt.
Ist teilweise ja. Ich habe die meisten, wirklich die meisten, will ich auch dazu sagen, weil das wird öffentlich und das ist immer noch ein Gedanke, den viel zu viele haben. 80% der Leistungsbezieher verarschen das Jobcenter von vorne bis hinten. Nein, es sind auch keine 60, es sind auch keine 50. Ich habe jetzt keine Statistiken hier mitgebracht. Die gibt es, glaube ich, auch nicht. Es sind vielleicht 5 bis maximal, da lasse ich noch mit mir reden, 10%, wo ich wirklich denke, also du kannst mehr. Und bei allen anderen gibt es Gründe, gibt es Ausreden, aber gute Ausreden. Aber gibt es immer irgendeinen Grund, warum ich sagen kann, wissen Sie was, ich verstehe, was Sie hier durchmachen. Ich versuche, da entgegenzukommen, so weit, wie ich halt kann. Und diese 5-10%, das sind auch in dem Szenario meistens die, wo ich dann die Keule mal raushole und sage, hören Sie zu, wenn Sie nicht mitarbeiten, arbeite ich jetzt auch nicht mehr mit. Überlegen Sie sich's. Aber bei dem Rest funktioniert das eigentlich einwandfrei, sage ich ehrlich. Funktioniert.
Ich hab mir jetzt noch was bemerkt. Ich weiß nicht, ob man das besprechen sollte, müssen oder was auch immer. Es geht halt darum, das Jobcenter hat sich auch geändert, so in den letzten, Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, wo ich immer mal wieder Kontakt damit hatte. Aber zum Beispiel früher war es so, da hat man seinen Berater bekommen, bei dem wurde man vorstellig und dann hieß es so, du schreibst jetzt so und so viele Bewerbungen diesen Monat, dir kriegst du eine Liste ein, du sagst, was dabei rausgekommen ist, du sagst, was beim Bewerbungsgespräch rausgekommen ist und dann kommst du in einem Monat wieder und dann sagst du mir, was du geleistet hast. Und so durch Corona irgendwie hat sich das ein Stück weit verloren, ich weiß es nicht. Und heutzutage, also als ich zum Beispiel das letzte Mal da vor ein, zwei Jahren war, war es so, dass teilweise wir gingen 3 Monate ohne irgendeine Rückmeldung. Aber in den 3 Monaten hat sich mein Berater 2 Mal gewechselt. Ich habe aber nie mit ihm gesprochen. Und teilweise kam dann mal, dass ich zum Beispiel zu einem Termin geladen wurde, zu einem Berater, den ich 1 Mal gesehen habe und nie wieder. Und zum Beispiel, ich habe auch mal gefragt, existiert dieses System noch? Und dann wurde mir gesagt, das ist mittlerweile eigentlich nur noch freiwillig. Und ich weiß es halt nicht, weil ich meine, du kennst halt jetzt schon früher wahrscheinlich nicht so, wie es da war. Aber da ging es noch geordneter zu, habe ich das Gefühl. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, die verwalten einfach nur noch die Leute, weil es viel zu viel sind.
Geordnet ist so, ein gutes Wort.
Und gerade auch vermittelt wird nicht mehr viel.
Ja,
also muss ich das selber rausschaffen, wenn man wieder arbeiten will, habe ich das Gefühl. Jetzt nicht auf dich bezogen, aber als aufs Gesamte bezogen. Ja.
Wir kennen uns ja auch vorher nicht. Ich weiß auch, dass es nicht auf mich bezogen ist. Das musst du nicht extra dazu sagen.
Ja, schon, aber alles für gut, die alles Zuhörer.
Nein, es ist tatsächlich so, dass es früher gab es diese ganzen Paragraphen zum Sanktionieren aufgrund von XYZ und Grund A2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann kam Corona, dann wurde das tatsächlich aufgehoben. Auch die persönlichen Vorsprachen, wie willst du während Corona, da haben wir alle 3 Kreuzzeichen gemacht, wenn wir es nicht bekommen haben. Und dann ging das auch erst ganz langsam wieder los mit Maskenpflicht. Und dann hieß es auch, wenn man will, darf man einladen. Es ist aber keine Pflicht. Und die jüngste Änderung, also auch so vom System her in Mannheim, ist auch die, dass wir ab dem, jetzt seit diesem Jahr, haben wir wirklich wieder das Ziel, bis jetzt zum Halbjahr waren es 80% Beratungsquote. Bis Ende des Jahres ist das Ziel 85%. Das heißt, 85% der Kunden im Jobcenter in Mannheim sollen innerhalb von 6 Monaten eingeladen werden. Okay. Und es ist tatsächlich im Jobcenter Mannheim so, viele Zuhörer werden das anders kennen, weil viele Zuhörer werden einen Ansprechpartner in der Vermittlung haben, also Zuhörer, die im Leistungsbezug sind, wollte ich dazu sagen. Viele werden einen Ansprechpartner in der Vermittlung haben und einen Ansprechpartner in der Leistungssachbearbeitung. Die gehen mit allen Fragen zu ihrem Bescheiden, zu wie, warum, wieso, wie viel Geld, gehen die zu Person A und mit allem, was Bewerbungen, Vermittlung, Qualifizierung, gehen die zu Person B. Mannheim hat Person A und Person B in einem, nennt sich persönlicher Ansprechpartner. Heißt aber auch, ich muss immer koordinieren, dass ich beides schaffe. Und dann ist halt die Frage, wenn beides zu viel ist, was macht man eher? Bearbeitet man den Antrag, dass die Leute ihr Geld bekommen, dass sie ihre Existenzen sichern können? Oder ruft man den Kunden an und fragt nach, wo er sich denn diesen Monat beworben hat? Da ist das Verhältnis relativ
damit,
klar.
Damit bestätigst du ja eigentlich das, was ich gesagt habe, dass es mittlerweile so viel Andrang dort ist, dass die Leute eigentlich nur noch erstmal verarbeitet werden und gar nicht mehr richtig betreut werden können.
Also es
ein
ist,
Stück weit.
Ja, es ist das Ziel, dass auch die Vermittlung und die Beratung, dass die eben wieder hochgeht durch persönliche Vorsprachen, dass man da einfach wieder so eine Regelmäßigkeit reinbekommt. Man merkt auch, jeder Mitarbeiter im Jobcenter hat ja auch seine eigene Hintergrundgeschichte. Manche kommen aus dem Recht, aus dem Jura, manche haben, keine Ahnung, Archäologie studiert vorher. Also es sind super viele auch Quereinsteiger mit dabei. Mhm. Und wenn die natürlich eher eher so Fähigkeiten im Bereich Zahlen und dann machen die das natürlich lieber. Wir haben aber auch Leute, die kamen vielleicht vorher, haben die vielleicht in der Vermittlung gearbeitet, in der reinen Vermittlung, dass die dann natürlich einen höheren Wert drauf legen. Das ist dann auch klar. Ich versuche, die 40-60 zu schaffen, weil es sind immer 60% Leistungsbearbeitung, 40% Vermittlung. Ich gehe mal ans Telefon und rufe an und sage, ey, wie sieht's denn aus? Wie waren das Probearbeiten? Erzählen Sie mal. So 5 Minuten, einfach kurz. Kann ich aber auch nur, wenn ich nicht gerade noch irgendwie eine Vertretung nebenbei habe. Also letzten Endes ist das Arbeitspensum, wäre für mich persönlich einfacher, wenn ich vielleicht 20 Haushalte, sagen wir es mal so, 20 Haushalte weniger betreuen würde, dann könnte ich wahrscheinlich, hätte ich mein perfektes Arbeitspensum.
Während unserer Vorbereitung sind wir auf den tollen Satz gestoßen, ein Sarg hat keine Schubladen oder wie Marcel jetzt sagen würde, das letzte Hemd hat keine Taschen.
Genau.
Das ist ja auch eine ganz spannende Sache, weil mittlerweile ist es ja so, dass man, wie du es vorhin schon geschildert hast, heutzutage ist alles teurer und über reines Arbeiten schafft man es ja gar nicht irgendwie, oder zumal die allerwenigsten, sich ein großes Vermögen anzuhäufen. Aber es gibt ja doch ganz, ganz viele Menschen, die ein großes Vermögen haben. Und wer Vermögen hat, vererbt Vermögen und dementsprechend starten halt Menschen entweder besser ausgestattet oder eben schlechter ausgestattet ins Leben. Erlebst du das aus deiner Jobcenter-Erfahrung auch so, dass es gegenteilig auch so ist, dass Armut vererbbar ist?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht. Aber sehr oft ist es natürlich auch, dass die Kinder von unseren Leistungsbeziehern wachsen im Leistungsbezug auf. Die haben ja nicht mehr Geld, weil wenn die Eltern im Leistungsbezug sind. Also wenn die Eltern schon nichts haben, haben die Kinder ja auch nichts. Natürlich kriegen sie den jeweiligen Bedarf von uns ja dann auch. Es gibt Kindergeld. Aber letzten Endes, ich freue mich immer, wenn ich Eltern habe, die mir dann mitteilen, ach, mein Sohn, der Große, fängt jetzt im September seine Ausbildung zum Industriemechaniker an. Das ist immer super schön, weil ich denke, toll, Ausbildung, abgeschlossene Berufsausbildung, super, da kann man im Handwerk, fantastisch, da hat man richtig gute Einstiegschancen auch auf dem Arbeitsmarkt. Aber es ist auch super oft, dass Kinder sich dann natürlich auch in der Verantwortung für ihre Eltern fühlen, zu sagen, ich gebe jeden Monat das und das Geld ab, um meine Eltern zu unterstützen. Oder ich versuche irgendwie in dem Bereich noch was zu machen. Und ich sag auch immer dazu, also Kinder sehen, was man ihnen vorlebt. Und das ist halt, wenn die Kinder sehen, ah ja, Mama und Papa sind zu Hause oder Mama ist zu Hause, Papa ist zu Hause und die finden das gerade total toll und die wollen vielleicht auch gar nicht arbeiten, die finden das gar nicht schlimm, jetzt irgendwie da im Leistungsbezug zu sein und die kriegen ja jeden Monat ihr Geld. Warum sollten die Kinder aus der Perspektive, dass ja so alles funktioniert, warum sollten die Motivation dazu haben, was anders zu machen?
Was ich auch schon gehört habe von der Kollegin, die quasi mit einer Mutter aufgewachsen ist, die Bürgergeldempfängerin war, beziehungsweise damals noch Hartz-IV-Empfängerin. Und die hatte eigentlich Abitur und wollte studieren und ihr wurde sehr nahegelegt, vom Jobcenter sozusagen eine Ausbildung zu machen. Ist das was, was du auch kennst? Also weil sie hat sich da gar nicht unterstützt gefühlt im Sinne von, ich könnte jetzt eigentlich studieren, weil ich habe ein sehr gutes Abitur, aber sie wurde da gar nicht hingefördert, sondern eher in Richtung Ausbildung gedrängt.
Okay, nee, kenne ich so von, also würde ich jetzt nicht machen. Was natürlich der Fall ist, also man muss auch dazu sagen, ich betreue ja erst ab 25. Das bedeutet, Kinder ab 18, wo es dann eben darum geht, werden im jungen Mannheim betreut. Kenne ich die Vorgehensweisen tatsächlich nicht. Aber ich hatte es schon, dass Eltern gefragt haben, ach ja, was wäre denn besser, Studium oder Ausbildung? Und letzten Endes, was ich dann immer in meiner Verpflichtung sehe, ist schon drüber aufzuklären, was bedeutet das eine und was bedeutet das andere. Bei einer Ausbildung verdient man schon Geld. Bei einem Studium, regulär, tut man das in der Regel nicht. Das ist halt, das sind zwei Stiefel. Da muss man sich dann entscheiden. So dass ich aber jemals gesagt hätte, nee, lass das mit dem Studium, mach gefälligst eine Ausbildung. Das ist mir noch nie passiert. Was ich aber schon dazu sage ist, hören Sie zu, im Studium, wenn Sie studieren, haben Sie im Regelfall keinen Anspruch mehr auf Bürgergeld. Weil man hat einen Anspruch, wenn man sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt. Durch ein Vollzeitstudium kann man das nicht mehr, tut man das nicht. Heißt, man müsste dann ins BAföG wechseln. Und BAföG ist eine Nummer für sich. Das ist aber eigentlich alles, was ich dann dazu sage. Die meisten finden das für sich dann raus, was das dann genau bedeutet.
Jan, du wolltest auch noch was sagen zu, ein Sarg hat keine Schubladen.
Achso, nee, ich wollte, als ihr das erwähnt habt, hier mit das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hat meine geliebte Oma, deutscherseits, hat es immer gesagt. Und es ist halt so, ich finde es komisch, wie manche Leute ihren Reichtum so horten können und dann sterben die und dann haben sie gar nichts mehr davon, außer vielleicht einen schönen Sarg. Und dass man, was weiß ich, wenn man jetzt mal die 10 reichsten Leute nimmt, denen 10% von ihrem Vermögen wegnimmt, dann könnte man schon tausende Probleme lösen. Und das finde ich halt einfach so, ich finde es so, also es ist eigentlich eine Utopie, wirklich. Dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo es so, wo es solche Unterschiede gibt und das alles nur wegen Papier mit Zahlen drauf. Das finde ich, das geht irgendwie nicht ganz in meinen Kopf rein, wirklich. Und es wird immer schlimmer. So diese Kluft zwischen Arm und Reich auch. Und wirklich, ich bin ja echt schon ganz unten im Abfluss rumgegurgelt. Aber im Endeffekt ist wie überall ist mir aufgefallen, es hängt von einem selber ab. Im Endeffekt musst du dich selber rauskämpfen. Wenn du dich selber rauskämpfen kannst, dann, wenn es in dir steckt, sage ich mal, dann schaffst du es auch. Aber wenn, egal welche Umstände, dann schaffst du das, dann findest du deinen Weg. Aber wenn es nicht in dir steckt, dann landest du halt dort, wo du hingehörst. Es ist prädestiniert, ein Stück weit habe ich das Gefühl. Ja? Und das nicht nur durch Eltern, sondern das vor allem halt auch durch, natürlich auch durch Eltern und durch Vorbilderfunktionen. Deshalb habe ich dich zum Beispiel vorher, Julia, auch nach der intakten Familie gefragt. Denn also wirklich bei mir, ich kenne wirklich so viele Leute, die Drogis, sonst was, ne, die ihr Leben versaut haben und sowas. Und mir fällt ein roter Faden wirklich grellrot leuchtend da auf. Die schön studiert haben und danach einen schönen Job angefangen haben, Familie gegründet haben, die sind zum allergrößten Teil, ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, aber zum allergrößten Teil wirklich aus einer intakten Familie gekommen. Und die, die es eben nicht geschafft haben oder jetzt so wie ich erst auf einem Umweg geschafft haben, die sind eben aus einer nicht intakten Familie gekommen oder aus einer Familie, wo es viel Streit gab oder so, wo man Gewalt erlebt hat und solche Sachen. Und das ist wirklich ein roter Faden, das ist extremst, extremst. Wenn die Kinder keine Elternfigur haben, das ist ganz, ganz, ganz schlecht für die Zukunft, ganz schlecht.
Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Also ich habe jetzt natürlich auch hierzu keine fundierte wissenschaftliche Meinung, aber ja, es macht halt einfach auch nur Sinn. Und auch nicht falsch verstehen, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine nicht alle Eltern im Leistungsbezug, weil gerade die Eltern, die eigentlich wollen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht können, sei es Kinderbetreuung, Gesundheit, Pflege der eigenen Eltern, da gibt es so viele Möglichkeiten, warum man jetzt vielleicht nicht arbeiten kann. Und es wird trotzdem noch ein Teilzeitjob gemacht, aber man kann halt einfach nicht mehr. Da sehe ich das auch nicht. Also da sind auch die Kinder und da sind auch die Eltern wirklich hinterher, die dann teilweise bei mir sitzen und sagen, ich habe ihr schon gesagt, wenn die keine Ausbildung anfängt, wo ich dann sagen muss, ja, jetzt beruhigen Sie sich, Ihre Tochter findet schon was. Ne? Also wo ich dann auch teilweise sage, wir machen das schon, ne? Alles gut, wenn sie Beratung braucht, hier, da kann sie sich dorthin wenden. Das ist, das fällt auf.
Ja, das Bürgergeld soll ja ein Sicherheitsnetz praktisch sein, bevor man komplett... man komplett in die Armut oder Obdachlosigkeit abrutscht. Genau. Nur für einige wird das diesem Sicherheitsnetz eine permanente Bleibe praktisch. Und manchen gefällt es dort ja sogar, das ist halt das Ding.
Ja.
Und manchen gefällt es dort nicht, aber sie müssen dort bleiben, weil, wie du eben beschrieben hast, sie aus verschiedenen Gründen dort eben rauskommen.
Ja, aber das ist
bisschen schwierig, ja.
Das ist das mit der Eigenverantwortung. Ja. Ich sage auch immer, ich kann ihnen jede Hilfe anbieten, nehmen müssen sie aber selber. Es bringt nichts, wenn ich sage, sie können dahin und dahin und dahin, wenn man nicht geht.
Du musst es wollen, du musst es einmal wissen, aber du musst es auch fühlen, du musst die Erfahrung gemacht haben. Sonst geht es nicht in dich über.
Ja.
Vor allem das Fühlen ist dabei wichtig.
Das stimmt.
Und ich merke auch, es gibt ja auch Teufelskreisarmut. Ne? Also gerade bei unseren Besuchen in einem Café Anker ist es schon so, dass... manche sind halt derart quasi raus aus dem System, sei es, weil sie in der JVA waren, weil irgendwelche Sachen schiefgegangen sind und einfach keine Leistung mehr empfangen und dann häufig an dem Punkt sind, dass sie halt auch überhaupt kein Geld haben, wirklich keinen Pass, also dass die Ausgangsvoraussetzungen, um in den Bezug zu kommen, nicht da sind. Und das ist ein ganz großes Problem, was ich im Alltag erlebe, dass gesagt wird, okay, Person XY braucht einen Pass, um in den Bezug zu kommen, aber um diesen Pass zu bekommen, braucht man ja erstmal Geld. Wenn es womöglich noch eine Person ist mit einem Migrationshintergrund, die zu einem Konsulat fahren muss und damit häufen sich ja dann auch die Kosten. Hast du eine Idee, wie man mit diesem Teufelskreis umgehen könnte? Also wie kriegt man das hin, dass die Personen ohne zu stehlen oder auf illegalem Weg an das Geld kommen, um sich zum Beispiel einen Pass zu beantragen?
Kann ich da vielleicht kurz noch was sagen? Weil ich habe selber schon mal geschafft, mich in so einer Situation zu manövrieren. Und also es war halt damals wirklich so, ne, abhängig, drogensüchtig, man kümmert sich um nichts, man hat nicht wirklich Antrieb und sonst was. Ne? Selbst wenn man im Substitutionsprogramm ist, ist man nicht unbedingt gut gelaunt, ne, die meiste Zeit. So viele sind halt draußen saufen und sonst was, wollte ich eigentlich nie. Und was mir halt irgendwann passiert ist, ich hatte auch jetzt schon gemerkt, auch gerade mich mit ein bisschen durcheinander und sowas. Und da habe ich es halt echt geschafft, dass ich kein Bankkonto mehr hatte. Also es wurde aufgelöst oder sonst was. Mein Pass war nicht mehr gültig. Und selbst mein Pass, den vorläufigen Pass, den ich mal machen gelassen habe, der war schon seit einem Jahr abgelaufen. Und ich hatte im Prinzip nichts mehr, keine Krankenversicherungskarte, nichts mehr, mit dem ich mich hätte ausweisen können. Und dann stand ich auch da und dachte mir, okay, natürlich kann ich mir für 10 Euro einen machen lassen. Aber wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt keinen kenne, auf legalem Wege diese 10 Euro erwirtschaften, ohne betteln zu gehen oder sonst was oder wie auch immer, ne? Das ist, war damals, ne? Und deswegen, natürlich könnte ich jetzt losgehen und Pfand sammeln und den Pass in einem Tag haben, aber du musst dich ein bisschen in diese Personen reinversetzen. Die haben gerade mal die Energie, morgens aufzustehen, sich ihren Substitut abzuholen und dann sich irgendwo weiter hinzulegen, ne? Das ist halt so. Denen geht's nicht gut. Und das denen dann auch noch irgendwie da einen Pass zusammenzukratzen, ist für die fast unmöglich. War es für mich auch. Ich war auch ein Jahr lang ohne Pass. Jetzt denke ich mir, was ist los mit dir? Wie konntest du das sein? Ne? Weil ich weiß, dass ich mal anders war, dass ich anders kann. Aber viele hängen da halt ewig drin fest. Und jetzt die Frage von der Manu nochmal aufzugreifen, gibt es da irgendeinen Weg, wenn man wirklich ganz am Ende ist, wirklich nochmal vielleicht irgendwie eine Hand gereicht zu bekommen?
Also tatsächlich kann ich da jetzt keine super tolle Antwort geben, die ihr euch da vielleicht wünscht. Das tut mir wirklich leid. Ich schiebe das auch ein bisschen darauf. Die Kunden, die ich bekomme, also die Bedarfsgemeinschaften, die sind ja alle schon bewilligt. Das bedeutet, man stellt einen Antrag bei der Erstantragstelle, die machen alles fertig und schicken quasi erst mit dem Bewilligungsbescheid. Gucken die dann, alles klar, und jetzt wird geroutet, wird geschaut, in welchem Bestandsteam, in Anführungszeichen, derjenige dann betreut wird. Heißt, ich bekomme immer nur Fälle, wo das gar nicht mehr die Frage ist, weil das Geld ist schon da. Das Geld wurde schon ausgezahlt. Bei solchen Sachen ist es, ja, bin ich auch immer so, dass ich selber an meinem PC, meistens kriege ich ja einen Anruf, wo es dann heißt, Julia, ich brauche Hilfe. Und dann muss ich quasi selber teilweise auch gucken, okay, was macht man da, was können wir da unternehmen, und bin dann da am Googeln zusammen mit demjenigen am Telefon. Letzten Endes ist es meistens so, dass ich dann halt auch schaue, okay, gibt es vielleicht Angebote von der Caritas, weil Caritas natürlich ein super großer sozialer Träger auch ist, gibt es Angebote von der Stadt Mannheim, gibt es da irgendwie Möglichkeiten über die, die Behörde, das, keine Ahnung, auf Rechnung zu machen, wie auch immer. Also ich bin dann aber selber so, dass ich sage, was würde ich in dem Moment tun? Was gibt es für Ideen? So, dass ich jetzt immer direkt weiß, was zu tun ist, wo man sich hinwenden muss, ist sehr selten der Fall. Meistens mache ich das aus Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, und dann sage, ich hatte da mal einen Fall, da haben wir das so und so geregelt. Oder ich setze mich halt selber hin und sage, ich gucke jetzt mit Ihnen zusammen. Und google mal kurz, ob ich jetzt auf die Schnelle was finde. Und wenn ich das nicht tue, weil ich habe ja auch wieder nur begrenzt Zeit, das ist immer mein Problem, sage ich halt auch, gehen Sie mal auf die Seite von der Stadt Mannheim, schauen Sie mal da, geben Sie mal auf Google ein, vorläufiger Reisepass, schauen Sie mal mit der Bezahlung, wie das funktioniert, ob es da irgendwie Fördermöglichkeiten gibt, ob es genau für solche Fälle Möglichkeiten gibt beim Jobcenter, wüsste ich es nicht. Müsste ich jetzt selbst bei der Erstantragsstelle anrufen und mal nachfragen. Aber schwierig, schwierig.
Also ich habe damals gesucht, also da gibt es, offiziell gibt es da nichts. Und das finde ich schade, dass man jetzt sagt, okay, du bist, egal ob deutscher Staatsbürger oder egal, du bist ein Bürger hier in diesem Land und du brauchst 10 Euro für einen Pass, damit du hier ganz normal agieren kannst, ne, die dein Bankkonto machen kannst, damit du vielleicht auch mehr Geld hierher holen kannst, das du ja auch wiederum hier in der Wirtschaft ausgibst, etc. Dass man dann jetzt sagt, okay, einmalig hast du die Chance, hier kriegst du deinen Pass für umsonst. Oder hier dein erster Perso, den kriegst du auch für umsonst. Dass wir für unseren Perso zahlen müssen, das finde ich auch ein starkes Stück eigentlich. So als Bürger dieses Landes, für den Personalausweis zu zahlen, das ist schon hart.
Ja, es ist vor allem Pflicht.
Ja, und es gleichzeitig noch zu einer Pflicht zu machen.
Und letztendlich bleibt es ja nicht bei den 10 Euro, weil also ja. der Vorläufige kostet 13, dann braucht genau. man Passfotos, dann, wie gesagt, mit einem Migrationshintergrund, dann hat man quasi noch die Fahrt zum Konsulat, wo auch immer das ist, Karlsruhe, München. Also das ist schon nochmal ein bisschen mehr als 10 Euro und was du jetzt schilderst, Julia, ist ja schon eine klare so funktionelle Arbeitsteilung. Ne? Also die Jobcenter Mannheim, die einen sind zuständig für die U25, die anderen sind zuständig für Menschen, die einen Antrag stellen, die anderen, dann haben wir mal nicht die Arbeitsteilung, was Vermittlung und
genau.
Das ist das Einzige, wo keine Abteilung ist, aber und auch Menschen mit Obdachlosigkeit sind ja auch nochmal ausgelagert woanders. Ja. Würdest du sagen, oder könntest du dir vorstellen, dass es mehr Sinn machen würde für so einen Beziehungsaufbau und für so eine Entwicklung, dass eine Person für das ganze Paket zuständig ist?
Es hat beides sein Für und Wider. Also es gibt für die eine Variante gibt's Argumente dafür, für die andere aber auch. Also, dass man irgendwo was auslagern muss, das ist logisch. Es ist halt immer schwierig mit dieser in so einem Fall ist der zuständig, in so einem Fall ist der zuständig. Wenn Sie von so einem Fall zu so einem Fall wechseln, haben Sie eine Änderung der Zuständigkeit. Der eine Kollege hat uns dann vielleicht noch verlassen. Das heißt, es wird wieder neu aufgeteilt. Der neue Kollege kommt und man hat dann innerhalb von einem halben Jahr 4 Ansprechpartner.
Das ist das, erklärt, was du schon gesagt hast. Genau. Ich war da wirklich ein Jahr lang und im Prinzip, ich habe mein Geld bekommen, okay. Aber ich habe ansonsten nur Briefe bekommen, dass ich meinen Ansprechpartner gewechselt hat. Wenn ich versucht habe anzurufen, war der gerade nicht erreichbar. Und ansonsten kam der nächste Brief, dass er wieder gewechselt wurde. Und es ging ein Jahr lang so.
Ja.
Und ich war nicht einmal selber dort vorstellig in der Zeit.
Da kann man tatsächlich, also wir machen das auch nicht absichtlich. Das wurde ich auch schon gefragt, ob wir das mit Absicht machen, dass man so alle 2 Jahre einen neuen Ansprechpartner bekommt. Und ich habe dann auch gesagt, nee. Aber es ist schon so, dass auch super viele Kollegen dann entweder vielleicht den Job wechseln oder wechseln vom Jobcenter in die Stadt und machen dann an anderer Stelle weiter. Oder es gibt irgendwie auch Personalentwicklungen, also dass man innerhalb des Jobcenters von dem Ansprechpartner zur Teamleitung wird, also sich auch karrieretechnisch weiterentwickelt, neue Aufgaben übernimmt, weshalb es wieder Verschiebungen gibt. Da haben wir oftmals keinen Einfluss drauf.
Geld regiert die Lebenswelt. Wie ist das Sucht und Geld? Was kannst du dazu sagen? Was gibt es da für Erfahrungen?
Eine Sache, über die ich heutzutage immer wieder drüber nachdenke, jetzt wo ich halt nichts mehr nehme, halt außer Gras ja noch und ab und zu mal ein Bier, aber halt keine wirklichen Drogen mehr. Zum Beispiel hätte man mir früher 100 Euro in die Hand gedrückt, hätte ich mir gedacht, da kann ich mir ja, was weiß ich, ein Gramm Kokain, noch ein bisschen Heroin, Gras, was zu essen sogar noch holen und ein paar Bier. Jetzt heute habe ich viel mehr Geld und denke mir so, nee, das gebe ich nicht dafür aus, dafür bin ich viel zu geizig. Und es ist halt echt so, wenn man gar nichts hat, worauf man praktisch nur sein Bürgergeld hat oder sowas, das ist dann, ich weiß nicht, da ist schwierig, da denkt man, es lohnt sich gar nicht, das zu sparen. Warum soll ich das sparen? Was soll ich daran sparen? Dann gebe ich es eh aus. Ne? Aber wenn man Geld verdient und es bleibt ein bisschen was hängen am Monat, dann sieht man, okay, vielleicht kann ich da was machen, kann da was anlegen, kann das vielleicht da irgendwie geschickt unterbringen und sonst was, damit ich ein bisschen Geld spare, fürs Alter vielleicht auch noch oder vielleicht dann in ein paar Jahren ein bisschen mehr rauskriege. Aber wenn du da im Jobcenter bist und dein Geld für Drogen ausgibst, fast dein ganzes Geld und dich sonst irgendwie nur durchschlängelst, dass du halt gerade so überlebst, ohne tot umzukippen vor Hunger, ne, dann Lebensweise ist dann kaputt, keine Lebensweise mehr. Sorry, wenn ich dir jetzt gerade so eine plumpe Antwort gegeben habe, aber du hast vielleicht ein bisschen mehr erwartet oder so, aber das Problem ist, das ist wirklich die knallharte Realität. Also die Leute, die Drogen nehmen und Bürgergeld empfangen, die gut darin sind, das Geld zu doofen Geld zu hocken, die haben es eine Woche. Andere haben es nur 1-2 Tage und es ist immer so. Für die ist es nicht, dass die denken, oh, ich bekomme jetzt Geld, das reicht den ganzen Monat, sondern oh, ich habe jetzt Geld, ich kann ein paar Tage auf die Kacke hauen. So, das ist die Realität, ne?
Vielleicht einen kleinen Schwank, wie wir uns kennengelernt haben, Julia.
Ach ja, das war schön.
Ja, weil nämlich da habe ich nämlich gemeinsam mit einem Besucher aus dem Café Anker, der in einem akut psychotischen Zustand war, bei der Julia angerufen. Und du hast, glaube ich, alle Emotionen des Besuchers
einmal miterlebt.
Genau, ja. Von totaler Wut und Hassgefühlen hin zu schlimmsten Tränen, hin dann eine gute Entwicklung im Sinne von, ja, alles geht jetzt nur noch über die Manu, bitte die Manu immer mit ins Boot nehmen. Mhm. Und ich war wirklich ganz arg beeindruckt von der Art und Weise, wie du mit dem gesprochen hast. Wie du das auch.
Das ist voll schön, ich habe gerade Gänsehaut.
Ja, wie du das ausgehalten hast und auch zugehört hast, weil das, ich erlebe das ganz oft ganz anders, ne? dass Gesprächspartner am Telefon dann sehr schnell sehr unfreundlich werden und abwimmeln und so. Und du hast dir das angehört. Ich habe ja immer versucht zu sagen, du sollst das jetzt nicht persönlich nehmen und so, aber du hast das wirklich so toll gemacht. Und da würde ich mal hören, wie erlebst du das? So Herausforderungen durch Kunden, die eben psychisch erkrankt sind oder eben suchtbedingt vielleicht ein herausforderndes Verhalten mit sich bringen?
Komplett ganz unterschiedlich. Wirklich ganz unterschiedlich. Es ist, ich merke auch immer wieder, ich bin auch nur ein Mensch. Es gibt Personen, bei denen kann ich vielleicht manche Dinge viel besser regulieren oder mit denen komme ich viel besser klar. Und dann gibt es Personen, die sind vielleicht jetzt rational betrachtet nicht so schlimm, in ganz großen Anführungszeichen, aber mit denen komme ich nicht klar. Das funktioniert nicht, wo ich auch immer wieder merke, oh, also für so ein Gespräch mit jetzt Person XY brauche ich Energie, muss ich mich darauf vorbereiten, mental. Bei dem Besucher war es tatsächlich so, und das habe ich von Anfang an schon gemacht, wenn Leute sich aufregen am Telefon, im Gespräch, das geht nie gegen mich. Die kennen mich nicht. Keiner von denen kennt mich. Keiner kennt meinen Vornamen. So, die wissen gar nicht, wer ich bin. Der Hass geht nicht gegen mich. Der Hass geht in 99% der Fälle gegen das Jobcenter, gegen das System, und kommt halt auch einfach aus so einem Frust heraus, weil man nicht versteht, warum, wieso, weshalb. Und das habe ich relativ früh tatsächlich schon verstanden. Deshalb fällt mir das jetzt auch nicht schwer, in solchen Momenten auch zu sagen, hey, wir beruhigen uns jetzt alle wieder, weil auf die Art und Weise klärt sich das jetzt nicht. Natürlich, wenn jemand konstant auch beleidigt oder mir irgendwie sagt, dann bin ich die Erste, die sagt, noch einmal und ich leg auf. Und dann ist ihnen halt gar nicht mehr geholfen, so nach dem Motto. Und dann mache ich das auch. Jetzt in so einem Fall war es aber ja auch nicht er, der das jetzt gemacht hat, so, sondern das ist ein Krankheitsbild. Da hängt psychisch einfach noch so viel hinten dran. Das war mir ja auch bewusst in dem Moment. Deswegen wusste ich auch, das ist jetzt nicht er, diese Person, die mich jetzt angreift, sondern das ist aus reinem Frust, weil das Geld fehlt, weil der Antrag fehlt. Und dann war das für mich auch kein Problem, damit umzugehen.
Hast du denn oder bekommt ihr im Jobcenter da auch so Zusatzausbildungen oder Schulungen im Hinblick auf psychische Erkrankungen und Sucht?
Tatsächlich leider nicht, muss ich sagen. Es gibt bestimmt Schulungen, aber es ist jetzt keine Pflichtschulung. Was wir haben, sind Deeskalationsschulungen am Anfang. Ja, anderweitig haben wir tatsächlich keine Schulung. Es gibt eine Weiterbildung, die man machen kann. Da geht es in den Bereich Fallmanager. Das bedeutet schwierige Schicksale, auch sowas wie Drogenabhängigkeit, Krankheitsbild, psychisches Krankheitsbild auch und halt viele Dinge, die da zusammenspielen, wie man bei mehreren Handlungsbedarfen, die die Leute dann auch haben, wie man da vorgeht. Da kann ich aber nichts zu sagen, weil den habe ich nicht. Deswegen, das ist, manche haben das, manche nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an.
Ja, du hast im Vorgespräch so spannend erzählt von deiner Zeit in der JVA und von dem Wert des Geldes beziehungsweise anderen Währungen für Geld. Mhm. Und da würde ich dich bitten, nochmal zu erzählen oder nochmal zu fragen, wie ist denn das? Welche Währung ist im Gefängnis was wert? Und wie hast du das erlebt? Also was hat man auch für Privilegien, wenn man was hat?
Also im Gefängnis ist es so natürlich, für alle, die jetzt noch nicht drin waren, die noch nicht das Glück hatten, sage ich mal, mit Geld, also es gibt kein Geld in dem Sinne. Die Hauptwährung ist Tabak. Es gibt verschiedene Tabaksorten, aber normalerweise wollen die den Red Bull Tabak für 7 Euro. Und das ist sozusagen so, sind so deine Scheine sozusagen. Es kann allerdings auch sein, dass du allgemein tauschen kannst. Also du kannst mit allem handeln, egal ob es kann auch nur deine Marmelade sein, die du zum Frühstück dazu bekommen hast. Kannst du tauschen gegen vielleicht einen, der keine Schokolade mag oder sowas, der keine Nutella mag. Ist alles möglich. Du kannst auch, natürlich geht es dann auch in die andere Richtung, so wo Drogen getauscht werden, zum Beispiel, wo im Knast momentan, ist momentan zum Beispiel gerade dieses Spice ganz, ganz schlimm. Das wird auf Blätter gesprüht und wird dann wirklich in Schnipselweise geraucht. Und das Zeug, also da wirklich jeder drin ist abhängig davon. Und es hat eine, sind Cannabinoide, also hat eine Marihuana-ähnliche Wirkung, aber halt nur ganz kurz. Das hält 10, 15 Minuten, danach ist man komplett nüchtern. Nicht wie so bei Gras, dass man noch ein bisschen angedüdelt ist danach, sondern komplett nüchtern. Und so ein Suchtverhalten wie in der JVA auf diesem Zeug, das habe ich nur bei Leuten beobachtet, die in Frankfurt auf Crack rumrennen. So ein starkes Suchtverhalten habe ich sonst nirgendwo gesehen wie bei diesem Zeug. Und dadurch, dass es auf Papier ist, lässt sich relativ einfach reinschmuggeln, auch wenn mittlerweile sehr viele Maßnahmen ergriffen wurden. Aber wenn du dieses Zeug hast, bist du besser dran, als wenn du alles andere hast. Mit dem Zeug kannst du alles bezahlen, weil fast jeder auf dem Zeug drauf ist. Es sind 50 Leute auf dem Flügel und maximal 10 konsumieren das. Muss man sich mal vorstellen. Und es gibt allerdings auch andere Wege natürlich. Zum Beispiel bei mir war halt das Ding, ich hatte einen recht guten Job. Ich war auf der Kammer, ich war der einzige Gefangene, beziehungsweise es gab 2 Gefangene, die an die Nähmaschinen durften, aber ich war der einzige, der die Möglichkeit hatte, da auch zum Beispiel, wenn einer da 10 Jahre sitzt und sagt, ey, ich habe hier meinen Hugo Boss Pulli, der schon vor 8 Jahren ist da schon das Logo abgefallen, mach mir mal bitte das Logo da wieder hin. Aber so ein riesengroßer Typ kommt und fragt dich da freundlich, sagst du auch nicht nein, ne? Also ich zumindest nicht so mit meiner Dings, ne? Aber nee, dann mal dem sein Pulli, nee, den mal falsch. Und das war, da wurde dann mit der Zeit zu meiner Aufgabe. Man denkt sich gar nicht, was die Leute alles wollen, aber man muss überlegen, die Leute, die leben da ja teilweise über Jahre hinweg. Manche wollen Vorhänge für ihr Fenster, manche wollen da für ihr Kissen ein schöneres Polster, wollen hier noch was umgenäht oder kleiner genäht haben. Und so habe ich dann zum Beispiel mal, ich habe nie nach was gefragt, aber ich habe immer was bekommen. Und wenn mir mal einer nichts gegeben hat, den habe ich dann halt einfach, der hat halt auch nichts mehr von mir bekommen. Und so habe ich dann immer Tafel Schokolade, hier Päckchen Tabak und sowas. Habe mir so auch mein Respekt und Stand erarbeitet. Und ja, so geht's dort aber zu. Und es ist halt entweder das Beste ist, das habe ich auch gleich festgestellt, selbst ich als Drogensüchtiger habe festgestellt, dass es in der JVA besser ist, sich von den Drogen fernzuhalten. Ich habe dort ja auch mal Methadonentzug gemacht. Das hat sowieso nichts damit zu tun gehabt. Aber jeder, wirklich, also ich habe das Gefühl, ganz einfach nur das Gefühl, dass die Luft gegriffen, 80% der Male, wo es Schlägereien gab, wo es Stress gab, wo Alarm losging, war das wegen Drogen, weil es wegen Drogenstress gab, weil die Leute Schulden machen. Weil es läuft zum Beispiel so ab, es gibt zweimal im Monat gibt es Einkauf. Man kann sich 100 Euro von den Verwandten senden lassen und dann hat man noch halt 100 bis 200 Euro, je nachdem was, 50 bis 200 Euro, je nachdem was man arbeitet und wie lange man dort schon arbeitet. Und wenn man was von jemandem will, das muss auch nichts Illegales sein, das kann auch ein Päckchen Tabak sein oder was weiß ich, ein paar Dosen Thunfisch, dann sagt man, okay, du kriegst jetzt das Päckchen Tabak, aber dafür will ich beim nächsten Einkauf 2 von dir. Also es ist immer das, wenn man was nimmt, gibt man das Doppelte zurück. Und da kann man ganz schnell ins Schleudern kommen, gerade wenn die Leute süchtig sind und gierig sind. Und die verschulden sich dann, haben dann bei 5, 6, 7, 8 Leuten Schulden und die Leute dort, mit denen ist nicht zu spaßen. Für das, zum Beispiel 50 Euro, das sind im Knast, 50 Euro Einkauf, das sind im Knast sehr viel Geld. Das ist nicht wie draußen, wo du denkst, huch, ist das schon weg. Sondern im Knast, das ist sehr viel Geld. Da tust du dich einen halben Monat davon gut ernähren, wenn es sein muss, ne? Weil du hast ja sonst keine Ausgaben, du kriegst ja alles bezahlt. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine andere Art von Geld. Aber auch dort regiert Geld die Welt. Ne? Und auch dort hat man die Möglichkeit auch zum Beispiel zu sagen, okay, man schickt jetzt von draußen, jemand ruft von draußen jemanden an, das soll eine Western Union-Überweisung machen an jemanden, der den kennt, mit dem er das Geschäft macht. Dann geht er das Geld abholen draußen, der steht dann am liebsten das Bargeld draußen. Es gibt auch Leute, die haben da drin, einer hat so viel Geld da drin verdient, der will gar nicht raus. Dem seine Frau sagt, komm nicht nach Hause zu mir nach, ich sag mir nicht mal das Land, wo die wohnt, um nichts zu verraten, komm nicht zu mir nach Hause, du verdienst so viel Geld da im Knast mit dem Zeug, was du verkaufst. Ohne Scheiß.
An der Stelle würde ich meine Stimme mal wieder einklinken, weil da ist jetzt meine Frage, um einen Bezug zur Julia und dem Jobcenter zu bringen. Würdest du sagen, diese Erfahrung im Gefängnis, die macht was auch im Umgang dann mit Geld wieder im echten Leben und dann vielleicht auch im Umgang mit dem Jobcenter?
Also mir hat das auf jeden Fall, also zum Beispiel hatte große Schwierigkeiten mit Geld umzugehen. Das hat nicht daran gelegen, dass ich zum Beispiel früher viel Geld hatte oder dann mal keins hatte, sondern keine Ahnung, die Ärzte nennen es ADS bei mir, ich nenne es halt einfach Can, ist halt so. Aber ich habe halt immer so aus Impuls heraus sehr viel ausgegeben. Aber dadurch, dass man im Knast da mal wirklich sparen muss und haushalten muss, das habe ich dort gelernt. Das sind mit 30 noch, muss ich sagen. Und mittlerweile bin ich da richtig gut drin, so mir Sachen zu kaufen und darauf zu hocken und die nicht wegzugeben. So.
Gib die Frage einfach mal weiter an die Julia. Was ist denn deine Erfahrung mit Dienstleistungsempfängerin oder Empfänger, die vielleicht vorher im Merkschule, gibt es da einen Unterschied für dich, wenn man mal zuhört, wie der Can das so beschreibt und erlebt hat?
Also ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt, glaube ich, einen besseren Eindruck von dem Aufenthalt in der JVA bekommen, als aus allen Kundengesprächen, die ich hier hatte. Weil man muss auch immer bedenken, wir sind jetzt in so einem super entspannten Rahmen. Man erzählt einfach mal, man ist per Du. Das habe ich ja auf der Arbeit nicht. Und es ist natürlich, es gibt die einen, die sagen, ich erzähle ihnen alles, das ist kein Problem für mich. Und dann gab es aber auch schon den Fall, da habe ich jemanden bestimmt schon ein Jahr lang betreut und dann habe ich erfahren, ja, ich bin ja mal gesessen oder ich habe ja mal gesessen und ich war so, wo, auf was, wie, hä? Und dann kam das erstmal so, wo ich dann gesagt habe, okay, da müssen wir da aber ganz anders rangehen, sodass sowas wäre praktisch, wenn ich das weiß. Warst du vor der JVA im Bezug oder nach der JVA?
Ja, vor der JVA und kurz nach der JVA.
Und kurz danach.
Hat es für dich was geändert?
Ja.
Dein Verhältnis zum Geld? Ja.
Also sag auch zum Bürgergeld?
Es hat mein Verhältnis zum Geld im Allgemeinen geändert, damit, dass ich jetzt besser mit Geld umgehen kann. Mhm. Also wirklich, dass ich auch am Monatsende noch was übrig habe. Und es liegt nicht daran, dass ich jetzt mehr verdiene, denn vorher hätte ich das genauso ausgegeben. Sondern, also wirklich, ich habe eben Knast gelernt zu haushalten. Aber ich bin sauber aus dem Knast rausgekommen ohne Drogensucht. Das heißt, auch da habe ich halt mit diesem wenigen Geld dann erstmal gemerkt, dass es doch eigentlich ganz schön viel Geld ist, wenn man weiß, wie das einzusetzen ist, um durch den Monat durchzukommen. Wenn man sich natürlich nicht weiß, wo was einkaufen oder selber kochen kann, dann ist es schwierig. Aber so ansonsten hat es mir echt viel gebracht, muss ich sagen. Ich könnte darauf verzichten natürlich, Logo, aber es hat mir schon was gebracht. Aber es liegt auch an einem selber. So viele, die sind zum Beispiel gesessen und die haben da saßen halt die ganze Zeit in ihrer Zelle, haben ihre Zeit abgesessen. Ich habe halt schon versucht, mich irgendwie zu bessern. Ja.
Bei dir war das natürlich jetzt ideal, dass du es geschafft hast, im Gefängnis von der Sucht loszukommen. Das war natürlich super. Also hat er auf jeden Fall einen Mehrwert. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass Besucher quasi, wo das nicht klappt, dass sie aus der JVA kommen und dann Bürgergeld direkt empfangen, sondern dass es dann erst nochmal Wochen, je nachdem, was halt noch an Dingen offen sind, dauert, bis überhaupt wieder Geld fließt. Und ja, das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Ding. Weil das ist nämlich der Moment, wo man sehr schnell wieder kriminell wird. Und ich glaube, da ist strukturell auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ja, das ist halt dieser Klassiker Behörde. Unterschied ist halt, wenn es bei der Arbeitsagentur länger dauert, dann hat man sich ja von der Arbeit vorher noch ein bisschen was angespart. Wenn es beim Kindergeld länger dauert, dann ja, meine Güte, das ist ja so eine Zusatzzahlung. Aber wie wir es vorhin auch schon mal erwähnt haben, das Jobcenter ist halt das allerletzte Netz. Danach kommt nichts mehr. Und wenn man dann noch, also wenn dann noch dazu kommt, dass man auch keine Rücklagen hat, weil man eventuell aus der JVA kommt, man hat keine Verwandtschaft, man hat keine Bekannte oder Freunde, die vielleicht sagen, hey, für die Zeit, ich kann dir was leihen, zahl's mir zurück, was auch immer schwierig ist, natürlich. Aber also das verstehe ich auf jeden Fall. Letzten Endes, klar, wir haben alle irgendwie, wir brauchen alle eine Bearbeitungszeit, die kann man auch nicht wegdenken, leider. Und je nachdem, wie viele Kollegen gerade da sind, wie viele Kollegen gerade krank sind, fehlt vielleicht da noch was, dann ja, bis das dann alles da ist, bis das dann wirklich geprüft werden kann, das kann teilweise schon wirklich lange dauern, je nachdem, was halt benötigt wird. Und da kann ich auch verstehen, dass das eine total bescheidene Situation dann in dem Moment ist, weil man eigentlich von Tag 1 direkt schon wieder finanzielle Hilfe braucht, die man dann einfach nicht bekommt, blöd gesagt. Ja.
Es gibt auch Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen oder auch anderen psychischen Erkrankungen, die sind womöglich im Jobcenter-Bezug gar nicht richtig.
Ja.
Na, also da gibt's, also ist gar nicht mehr die Perspektive auf wirklich Arbeit da und hängen aber halt trotzdem noch drin, weil es sehr schwer ist, in die Grundsicherung zu kommen. Und dass da auch noch Bedarf nach mehr Brückenschlag zwischen den Hilfesystemen wäre.
Das ist immer wieder ein Atmen im Büro, muss man fast sagen, weil es teilweise von dem Moment, wo man sagt, man stellt fest, derjenige kann nicht mehr arbeiten. Das stelle übrigens auch nicht ich fest, sondern das muss ja ein ärztlicher Dienst machen, das muss irgendein Berufsarzt machen. Allein die Prozedur dauert schon 2-3 Monate, bis der Fragebogen da ist, bis das Gutachten da ist. Und dann liegt mir in erster Linie ein ärztliches Gutachten vor von der Agentur, vom ärztlichen Dienst. Und wenn ich Glück habe, steht da schon drin, kann nicht mehr arbeiten, wahrscheinlich länger als 6 Monate oder sogar auf Dauer. Und dieser ganze Weg, bis derjenige dann bei der Grundsicherung wäre, ich hatte einen Fall, das hat 1,5 Jahre gedauert. Beim Jobcenter, wir konnten nichts mehr machen. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich eben gesagt habe, okay, wir brauchen keine Einladung mehr. Ich brauche keine Vermittlung mit Ihnen machen, wenn Sie offensichtlich laut Gutachten nicht arbeiten können. Ich hatte jetzt letztens aber auch einen Fall. 2023 wurde ein Gutachten erstellt, derjenige kann nicht mehr arbeiten. Und ich habe letzten Monat die Entscheidung von der Rentenversicherung bekommen, doch kann er. Supi, was machen wir jetzt? Ich bin gespannt. Ich erwarte einen Termin, ein persönliches Gespräch. Und dann ist es natürlich auch immer die Schwierigkeit, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben maximal vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, um eine Person kennenzulernen, um direkt einen Plan zu machen, okay, wo kann es in den nächsten 6 Monaten hingehen? Was braucht der oder diejenige jetzt? Innerhalb von einer Stunde? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und sehr oft ist es auch so, dass wenn ich dann jemanden länger betreue und dass ich dann nach einem Jahr, nach vielleicht 2 Jahren, sogar noch nach 3 Jahren merke, ja Mensch, seit wann ist denn das so? Ja, eigentlich schon immer. Na super. Also auch da sehr, sehr schwierig, gebe ich dir aber recht. Also es gibt leider zu viele, viel zu viele eigentlich, die im Jobcenter sind, wo wir eigentlich sagen, die können nicht mehr arbeiten. Aber die Rentenversicherung vielleicht sagt, doch, das geht. Weil es gibt noch diesen einen Job, den kann er machen oder den kann sie machen. Und wir dann so, ja, aber deutsche Sprache fehlt oder Qualifizierung fehlt oder der Weg zur Arbeit, der kann gar nicht bestritten werden. Ja, aber den Job gibt's ja. Super. Na toll. Da ist dann immer, da stoßen auch wir als Mitarbeiter, stoßen da auf unsere Grenzen, sage ich ganz ehrlich.
Vielen Dank. Um jetzt vielleicht mal so Richtung Ende zu gucken von meiner Seite, dann nochmal abschließend, Julia, zu den Bürgergeldreformen, die jetzt bald kommen. Das ist jetzt für dich wahrscheinlich auch für dich und deine Kollegen auch eine Herausforderung, weil es bedeutet ja auch, dass ihr wieder neue Durchblick euch erarbeiten müsst und auch für all eure Kunden, die ja dann auch sich erstmal wieder neu orientieren müssen. Wie geht's dir damit?
Ich bin gespannt. Ich meine, also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt intern gar nicht krass viele Infos dazu haben. Aber es wird auf jeden Fall kommen, dass es wieder mehr Rechtsfolgen geben wird. Also man möchte das schon auch wieder einführen, dass man sagt, hey, wir machen eine Kooperation. Das ist hier wirklich das soll ein kooperatives Zusammenspiel sein zwischen, ich bin Ihr Vermittler, ich will Sie unterstützen und ich bin derjenige, der das jetzt braucht, und tue alles daran, dass ich es nicht mehr brauche. Dann funktioniert diese Kooperation. Wenn die Mitwirkung funktioniert, wenn die Kommunikation funktioniert, dann funktioniert die Kooperation. Und durch diese Reform und auch durch den neuen Koalitionsvertrag soll es jetzt auch wieder Möglichkeiten geben zu sagen, okay, wir haben es mit einer Kooperation versucht, hat nicht geklappt. Wir ziehen die Zügel jetzt ein bisschen an. Wir sagen, hey, das und das hast du nicht gemacht, das und das hast du auch nicht gemacht. Das holst du jetzt nach bis zu dem und dem Datum. Und wenn dann immer noch nichts passiert, dann kommt halt auch irgendwann dieses, ey, okay, ich erinnere dich jetzt nochmal. Also wir sind hier auch wieder, ne? Es ist nicht nur einmal und dann ist das Geld weg oder sonstiges, sondern wir sind schon beim dritten Mal, hey, wir brauchen das wirklich. Du musst uns das nachweisen. Du musst uns zeigen, du willst das nicht mehr. Du willst hier raus. Du kannst mehr, dann mach auch mehr. Und wenn dann nichts kommt, dann werden wir auch wieder Möglichkeiten haben zu sagen, okay, wir sanktionieren jetzt. Du bekommst jetzt für den nächsten Monat 10% weniger oder für 2 Monate 20 oder 3 Monate 30. Über die 30 wird es nicht gehen. Aber so genaue Regelungen, was das jetzt auch für uns in der Praxis heißt, die existieren tatsächlich noch gar nicht. Ich kann nur sagen, die Zügel werden angezogen, beziehungsweise die Zügel sind überhaupt erstmal wieder vorhanden. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil auch gerade diejenigen, wo man vielleicht auch weiß, die machen nichts, da funktioniert gar nichts, der könnte, aber er will nicht oder sie könnte, aber sie will nicht, da fehlt die Handhabe. Da fehlt die Handhabe und da soll wieder was kommen, um halt genau für die Leute, wo sich auch andere Bürgergeldempfänger vielleicht drüber aufregen und sagen, die machen nichts, die gehen zum Arzt, holen sich eine Krankmeldung und dann passiert nichts. Oder die gehen dann dahin und die arbeiten schwarz und die machen vielleicht dies, dass man in solchen Fällen wieder mehr Handhabe hat. Finde ich schön, finde ich praktisch. Man muss es trotzdem immer individuell sehen. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß auch noch nicht zu 100%, was kommt, aber ich bin gespannt.
Gerade auch, weil du Schwarzarbeit ansprichst, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich beobachtet habe, das nehmen sehr viele wahr, weil es gutes Geld ist. Und Deutschland ist immer sehr gut darin, neue Reformen, neue Gesetze und alles Mögliche neu zu machen. Aber die alten Sachen, die bleiben dann irgendwie auf der Strecke. Und irgendwie sollte man lieber erstmal die alten Sachen durchsetzen, bevor man dann wieder was Neues anfängt. Und denn sonst wird dann nur ein Flickenteppich aus Gesetzen draus, dass keiner irgendwie einen Überblick hat. Du sagst ja auch, du weißt gar nicht genau, was auf dich zukommt. Und du erzählst, man kann dann jetzt zum Beispiel wieder den Leuten dann bestimmt die Leute sanktionieren, aber also meiner Ansicht nach war das so, dass man schon immer die Leute sanktionieren konnte, bis 30%.
Das wurde ausgesetzt.
Während Corona wurde dann aber nie wieder eingesetzt.
Das war nach und nach, es wurde dann zum Beispiel die Vermögensprüfung, Man musste natürlich auch, während Corona hat die nicht stattgefunden.
Aha, okay.
An der Stelle würde ich mich gerne wieder einklinken, weil tatsächlich ist das eine Störung für mich, weil wir da anfangen, wie in typischen Talkrunden über ja strukturelle Dinge zu diskutieren, ja, wo wir hier in unserem Setting eigentlich gar nicht verändern können. Und ich glaube aber, dass wir quasi jetzt auch Richtung Ende gehen und das ist eigentlich auch ein schöner Übergang. Da würde ich nochmal gerne kurz Bezug nehmen auf die Forderungen, die von der themenzentrierten Interaktion gegeben sind. Ja. Es gibt das Prinzip der Selbstverantwortung und dass Störungen Vorrang haben. Und jetzt haben wir schön erkannt, ne, dass da in diesem Verhältnis, in dieser Machtungleichheit, gerade eben, wenn man über die rechtliche und gesetzliche Komponente spricht oder gesellschaftlich oder staatliche Verantwortung, dass wir da erkennen, da ist eine richtige Störung vorhanden. Und jetzt ist aber die Frage, okay, welche Selbstverantwortung haben wir denn trotzdem? Weil diese Forderungen, die sind im Endeffekt ein Ausdrucksverhalten von gewissen Grundannahmen, wo diese themenzentrierte Interaktion für sich hat. Und das heißt, dass wir am Ende, ohne das jetzt so wissenschaftlich auszuschlachten, immer immer potenziell mächtig sind in dem Setting oder in dem Rahmen, wo wir sind. Und mit dieser abschließenden Frage würde ich quasi auch diese Episode beenden wollen. Und da geht jetzt diesmal die Frage zuerst eher an Julia, sie lacht. Klar, ja. Weil du quasi die Repräsentantin bist, ja. der sag ich mal, Institution. Ich habe dich so wahrgenommen quasi schon, dass du uns hier keine Fassade auftischt und dass du wirklich authentisch sprichst und du schon gewillt bist, deinen Dienst zu leisten. Jetzt nach diesem Gespräch hier auch mit Can, was würdest du sagen als Mitarbeiterin vom Jobcenter mit dem Thema Geld regiert die Welt? Welche Verantwortung hast du denn?
Kurz gesagt, Existenzsicherung. Ich finde, man darf das nicht vergessen, dass wir sind der letzte Anker. Wir sind das letzte Auffangnetz. Wir sind die letzte Stelle, danach kommt nichts mehr. Und das muss man einfach im Kopf haben, bevor man vielleicht eine Mutter sanktioniert, die nicht zum Termin gekommen ist, weil sie ihre Tochter von der Schule abholen musste und nicht beim Kinderarzt war, um eine Krankmeldung zu holen, dass ihr Kind krank ist. Solche Sachen finde ich, und ich sage bewusst ich persönlich, weil letzten Endes ist das Gesetz da relativ klar. Das Gesetz sagt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, dann ist es okay, wenn man so einen Termin nicht wahrnimmt. Bedeutet für mich immer, bringen Sie mir den Nachweis. Ich brauche immer irgendwas Schriftliches. Ich brauche immer irgendwie ein Schreiben, eine Erklärung, eine Bescheinigung von irgendeiner Stelle, vom Arzt, von wo auch immer. Das ist auch wirklich so wahr. Ich glaube, das ist auch das, was oftmals sehr schwierig ist. Aber letzten Endes bin ich diejenige, die entscheidet, ob derjenige jetzt das Geld vielleicht trotzdem bekommt, muss man manchmal sagen. Und es ist super schwierig, da dieses Ermessen, was man hat, zu sagen, gehe ich den Weg jetzt oder gehe ich ihn nicht. Den hat man manchmal nicht. Das dann aber auch zu erklären und zu sagen, in dem Fall habe ich einen Entscheidungsspielraum, in dem Fall habe ich ihn nicht. Das ist immer so ein bisschen, da muss man immer so ein bisschen drauf gucken. Und ich finde, es ist wichtig, dass man da ein Feingefühl für hat, dass man Empathie besitzt, um auch wirklich auf dieser Augenhöhe zu sein. Und letzten Endes immer zu wissen, es sind alle am Existenzminimum. Es ist nicht der Regelfall, dass die Leute jetzt schwarz arbeiten gehen. Und es ist auch nicht der Regelfall, dass die auf einem Vermögen sitzen, von dem das Jobcenter nichts weiß. Die Regel ist, die sind im Jobcenter, weil es nicht anders geht, weil das Schicksal nicht mitgespielt hat, weil es sonstige Probleme gibt, warum, wieso, weshalb. Und wir sind die letzte Unterstützung, die sie bekommen. Und das muss man im Hinterkopf behalten.
Ja, du beschreibst es sehr schön, ja, auch, und so wie du es beschreibst, so nehme ich dich auch wahr. Also sehr besonnen und auch selbstreflektiert. Und ja, würdest du aber sagen, das trifft auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters zu?
Jetzt würde ich einmal kurz Störfaktor sagen, weil, habe ich auch im Vorgespräch gesagt, zum einen möchte ich nicht über die Arbeit meiner Kollegen oder Kolleginnen urteilen. Weil es ist nicht so, das ist klar. Aber ich will nicht sagen, dass es richtig ist oder dass es falsch ist, dass meine Art und Weise richtig ist oder falsch ist. Es ist individuell, es kommt auch auf die Person an, wo ich bei der einen Person, bei dem einen Kunden vielleicht sagen würde, okay, kann ich verstehen, würde ich bei dem anderen sagen, nee, kann ich nicht verstehen. Also das ist ein unfassbar individuelles Thema, deswegen kann ich das gar nicht beantworten oder möchte es auch gar nicht beantworten.
Und gab es schon Situationen, wo du sagst, okay, da bin ich meiner Verantwortung, so wie du es auch beschrieben hast, wie es quasi ein Idealbild wäre, da bin ich meiner Verantwortung nicht gerecht geworden?
Natürlich, auf jeden Fall. Weil ich habe das vorhin schon mal angeschnitten, es ist immer schwierig. Ich stehe auch jeden Tag aufs Neue auf. Ich habe jeden Tag ein anderes Energielevel. Wenn ich jetzt an einem Tag eventuell 15 Anrufe bekommen habe und dann ist da noch dieser eine Kunde dabei, bei dem ich eh schon nicht mehr weiß, was ich da machen soll und der mich dann vielleicht noch auf die Palme bringt und wo ich kein Verständnis habe oder wenn mein Level schon nicht mehr da ist, dann schaffe ich das auch nicht. Ich bin auch nicht perfekt. Ich sage das immer wieder dazu. Wir sind alles Menschen. Ich habe auch schon, bin vielleicht auch schon falsch mit Kunden oder Kundinnen umgegangen. Aber der Unterschied ist, dass ich im Nachgang den Fehler sehe und ich das dann auch ansprechen kann. Also ich kann auch zugeben, wenn ich einen Fehler gemacht habe, weil es kommt vor. Wenn mir jemand sagt, ich habe das schon eingereicht und ich sehe, scheiße, die Unterlagen liegen ja schon vor, ich hätte das vor einer Woche vielleicht schon machen können, dann ist es kein Systemfehler, dann ist es auch kein, die Unterlagen sind nicht da, reichen Sie es mir bitte nochmal nach, sondern dann ist es halt ein, es tut mir so leid, ich habe es komplett übersehen. Ich weiß, das ist jetzt total blöd für Sie und ich weiß, Sie warten gerade eigentlich schon zu lange auf Ihr Geld. Ich mache es heute noch fertig, ich versuche, dass das alles klappt. Und natürlich habe ich dann auch schon Leute erlebt, die eben nicht gesagt haben, ja, Fehler passieren, sondern die dann gesagt haben, aber das können Sie nicht machen, so ich warte auf mein Geld, was fällt Ihnen ein, wie auch immer, kann ich nachvollziehen, ist alles schon vorgekommen, mehr als entschuldigen kann ich mich in dem Szenario dann auch nicht mehr. Aber klar, der Umgang oder auch im Nachgang, wo ich vielleicht was gesagt habe und dann ist mir im Nachgang aufgefallen, oh, das hätte ich so gar nicht machen sollen oder die und die Möglichkeit hätte es auch noch gegeben und da habe ich vielleicht in dem Moment nicht dran gedacht. Das ist auch schon alles passiert. Also natürlich, das soll nie passieren, aber es passiert. Da kann man leider nichts machen. Menschen machen Fehler und ich versuche das natürlich zu reduzieren und nicht zu machen. Niemand will ja Fehler machen. Passieren tut es leider trotzdem. Aber ich spreche das an. Ich versuche da auch wirklich dann hinzugehen und zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht.
Ja, schön. Jetzt hätte ich natürlich als Fan von sozialen Prozessen in der Arbeitswelt und in Organisationen super, super viele noch Fragen. Aber ja, da verzichte ich natürlich jetzt drauf. Uns ist eins klar, ja, dass für die eigentliche Dienstleistung die Verantwortung immer in der einzelnen Person steckt. Also dem Dienstleister, der Dienstleisterin. Aber meine abschließende Frage an dich und auch wenn es vielleicht wieder einen Störfaktor hervorruft, da wo es nicht funktioniert, gibt es einen Wunsch, weil für den Rahmen ist immer die Organisation auch zuständig. Würdest du sagen, hättest du da einen Wunsch, wo du sagst, okay, da nehme ich eigentlich meine Organisation, jetzt nennen wir das mal Jobcenter, in die Pflicht, da würde ich mir doch schon ein bisschen mehr Unterstützung und einen besseren Rahmen wünschen.
Also ich glaube, dass ja, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass der absolute Wunschfaktor wäre natürlich, dass mehr Kollegen arbeiten könnten, dass wir mehr Kollegen hätten, dass sich das Ganze ein wenig entzerrt, weil ich glaube, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Jobcenter mehr machen würden, wenn sie könnten. Ich will gar nicht sagen, dass es manche gibt, denen es vielleicht ganz gut geht und die sagen, nö, ich mache meinen Job super. Und das ist grandios, das ist toll. Aber ich glaube, es gibt viele, die auch sagen, hätte ich weniger Aufgaben, hätte ich weniger Kunden, könnte ich mich um die Kunden, die ich habe, besser kümmern. Und da fehlt das Personal. Und da muss ich ehrlich sagen, da natürlich, es ist eine Behörde, es gibt keine Prämien für Integration oder sowas. Es ist eine Behörde. Wir arbeiten alle für das gleiche Geld, sage ich jetzt mal. Und ob du gut arbeitest oder schlecht arbeitest, auf deinem Lohnzettel steht dasselbe. Und das ist eine Sache, dass es unwahrscheinlich ist, das weiß ich, beziehungsweise das ist halt einfach so. Aber ich glaube, dass noch mal mehr gehen würde, wenn man entweder die Mitarbeiter mehr fördern würde und dass man muss den Job attraktiver machen, damit auch mehr Leute sagen, das Jobcenter, das hört sich als Arbeitgeber, hört sich das doch eigentlich super an. Warum mache ich denn das nicht vielleicht mal irgendwo, wenn man dann noch irgendwie den richtigen Hintergrund hat oder vielleicht vorher auch im Sozialbereich gearbeitet hat, dann ergibt sich das ja eventuell. Und da finde ich, kann die Organisation kann schon noch ein bisschen was machen, muss ich sagen.
Sehr gut. Mit dieser Info lassen wir das auch so auf deiner Seite stehen. Und abschließend auch dann nochmal die Frage an Can. Jetzt sage ich mal auch mit Blick auf diese Forderung, ja, mit dem Prinzip der Selbstverantwortung und diese potenzielle Macht, die man auch aus Sicht des Leistungsempfängers hat, weil auch bei dir habe ich das Gefühl, du setzt ja keine Fassade oder Maske auf. Ich nehme dich so, wie du beschreibst, wahr. Und du hast auch gezeigt, dass man potenziell auch auf der anderen Seite mächtig sein kann und dann rauskommen kann aus der Situation, um nicht mehr die Leistungen von der Behörde empfangen zu müssen. Was würdest du dazu sagen?
Das ist eine gute Frage, interessante Frage. Und es ist halt wirklich so, man muss dazu aber das System kennen. Wenn man das System kennt, dann weiß man erstmal, was alles möglich ist. So, das setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen, wie man das kennenlernen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der die Sprache schlecht spricht und dann da reingeworfen wird in das System, keine Chance, da wieder rauszukommen. Wenn du jemand bist, der da reingeworfen hat und der die Sprache versteht, aber keinen Bock hat rauszukommen, auch keine Chance. Wenn du aber ein bisschen Eigenverantwortung zeigst, ne, da dich da engagierst und auch rauskommen willst, dass dein Ziel ist, dann kannst du mal zum Beispiel, irgendwann kriegst du mal einen guten Berater. Ich hatte mal so, es hat nur ein guter Berater gereicht, der hat mir so viele gute Tipps gegeben, dass ich da wirklich dann, wie du sagst, auch eine gewisse Macht, eine andere Macht als der jetzt der Arbeiter beim Jobcenter. Aber man hat dann, merkt dann, oh, ich habe ja auch Rechte, ich habe ja auch Sachen, die ich einfordern kann. Ich kann das ja auch so machen. Kann ja auch hier mal da mal anfragen und kann mal da fragen, ob ich da Hilfe bekomme. Und das vielleicht dahin verlagern und sonst was. Und das ist dann auch eine gewisse Macht, die man dann hat, über seine eigene Lage, die dann zu bessern. Aber dazu braucht man erstmal die richtigen Tools, wie wir vorhin schon gesagt haben. Man muss es einmal hören, wissen, aber man muss es halt auch gefühlt haben und gemacht haben. Erst wenn man das halt durch hat, kann man das. Wenn ich jetzt zu einem hingehe und ich erzähle dem, hey, so und so kommst du aus dem Jobcenter raus und was schreie ich? Denkst du, der kauft mein Buch? Nee, natürlich nicht.
Ja, und somit würde ich sagen, kommen wir einfach zum Ende. Ich oder wir sagen Dankeschön, Julia, und auch Dankeschön, Can. Ja, schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank. Schön mit euch.
Danke auch.
Danke für die Einladung.
Ich habe mich sehr gefreut.
Ich habe mich auch sehr gefreut, auf jeden Fall.
Und für alle Zuhörenden, die würde ich einfach bitten, auch wenn unsere Gäste jetzt gehen, bleibt dran, weil im Outro kommt dann noch eine kleine Überraschung. Okay, wir sind zurück im Outro und jetzt haben wir gerade unsere zwei Gäste verabschiedet. Ja, und die haben ja gerade so weitergeredet miteinander. Total spannend, ne? Ja, und ich hatte es angekündigt, wir haben jetzt eine Überraschung und zwar unser Outro, das nennen wir den Neo Ragazzi Move im Outside the Bubble Style. Und warum nennen wir das so? Das ist so eine kleine Anlehnung an die Talkrunde oder Talkshow Neo Ragazzi von CDF Neo mit Sophie Passmann und Tommy Schmidt. Liebe Grüße gehen an die zwei raus.
Ja, vielen Dank. Ihr habt uns sehr inspiriert.
Ja, und deswegen, also um kurz zu erklären, bei Neo Ragazzi gehen Sophie Passmann und Tommy Schmidt gegen Ende von der Talkrunde immer vom Tisch weg, gehen aus dem Raum raus und gehen dann in so einen kleinen Nebenraum und setzen sich dann zu zweit an einen kleinen Tisch und besprechen dann einfach nur mal in der Kürze die Episode. Und ja, wir sind auch bei der Besprechung hier aber nicht allein. Also das sind nicht nur die Mann und ich, sondern wir haben jetzt bei uns einen weiteren Gast quasi, und zwar den Jan Kalt. Und zwar, der war nämlich die ganze Zeit schon dabei, weil er ist hier der Besitzer von dem Tonstudio und er hat quasi die ganze Zeit schon zugehört. Und so spiele ich auch gleich den Ball rüber an dich. Jan, welche Wirkung hatte denn das Gespräch auf dich so aus dem Bauch raus jetzt mal, nachdem du da die ganze Zeit zugehört hattest?
Also ich fand vor allen Dingen Can sehr spannend, weil er einfach auch so von der Leber weg geredet hat und so, ja, es war halt erfrischend. Ich fand auch inhaltlich spannend, was er erzählt hat über seine Erfahrungen aus der JVA. Julia aus ihrem Bereich fand ich auch sehr, sag ich mal, sehr erfrischend natürlich. Also so erwarte ich normalerweise niemand, der im Jobcenter arbeitet, so vom Typus her. Also sehr engagiert und auch, also sehr zugewandt und offen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mal in die Verlegenheit kommen würde, ein Jobcenter in Anspruch zu nehmen, habe ich das Gefühl, dass ich mir bei ihr gut aufgehoben wäre. Ja, und die Mischung war auch vor allen Dingen gut. Also ich fand, habt ihr gut ausgewählt, die beiden Personen, weil sie so wirklich aus ganz verschiedenen Richtungen aufeinander getroffen sind, aber doch auch gut harmonisiert haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so eine leichte Reibung da war, dass Chan aus seiner Perspektive die Julia auch immer so ein bisschen angepiekst hat, aber alles auf einem sehr respektvollen Niveau, und das hat mir gut gefallen. Ja,
ja, sehr cool. Und Manu, wie war das jetzt? Ein bisschen Rückblick für dich?
Ich fand es wirklich richtig toll. Total cool, wie ja das Gespräch, der Ball da auch zwischen Chan und Julia hin und her geworfen wurden, ohne dass wir da irgendwie großartig uns einklinken mussten. Ich habe mir nur gedacht, ich will mehr davon. Ich will nur noch das machen. Also ich fand auch, und das Gefühl hatte ich jetzt ja im Vorfeld die ganze Zeit schon, ich habe mich einfach sehr gefreut auf heute, weil ich irgendwie wusste, die funktionieren gut zusammen und die sind beide auch so super sympathische Personen. Also ich bin erschöpft. Ich bin jetzt hier 2,5 Stunden gestanden auf echt hohen Schuhen. Aber nein, ich fand es richtig gut.
Ja, ich möchte natürlich jetzt gar nicht wiederholen, was ihr sagt, weil ich stimme denn soweit zu. Ich fand ja super beeindruckend, ja, wie die Julia irgendwann sagte, es ist krass, sie weiß jetzt mehr über den Chan als über die, eigentlich über alle Personen, die sie zu betreuen hat. Und das hat mir doch schon gezeigt, dass krass, dass, was für ein Einfluss doch diese Nähe zu der Person hat, wie man die vielleicht über dieses Setting kriegt, auch auf die Entscheidung, ja, und durchaus für eine wichtige Entscheidung.
Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Jobcenter-Mitarbeiter natürlich von der schieren Masse an Leuten, die sie abfertigen müssen, natürlich so eine persönliche Ebene überhaupt nicht aufbauen können, ne? Auf der anderen Seite ist dann vielleicht ganz gut, dass wir unseren Podcast jetzt hier rausbringen, um solche Schicksale oder solche Konstellationen mal auf einem anderen Niveau darzustellen, also auf so einen persönlicheren Austausch. Finde ich auf jeden Fall gut, wird ein bisschen Licht ins Dunkel bringen auf die jeweilige andere Seite.
Abschließend würde ich aber noch gerne ein Wort zu Chan sagen. Also es ist schon beeindruckend, ja, mit der Vita, sage ich mir, sich da rauszukämpfen. Und es ist beeindruckend, jetzt wieder auf das Thema bezogen, dass er hinten raus sagt, ja, ich habe ein bisschen was dazugelernt, aber eigentlich er schon sehr wohl weiß, ja, wie man dieses System, Jobcenter, zu handhaben hat. Ja. Mhm. Das ist schon beeindruckend.
Mhm. Ja, aber das lernt man halt, ich glaube, learning by doing. Ne? Auf der Straße lernt man halt auch einiges. Ne? Das ist...
Ja, der Chan hat uns jetzt auch gerade beim Verabschieden nochmal so ein bisschen seine Bedenken zu verstehen gegeben, dass er vielleicht zu wenig gesagt hat, dass wir uns vielleicht gewünscht hätten, dass er mehr nochmal erzählt. Ich finde aber auch, und das muss man sich auch bewusst machen, was das bedeutet, zu erzählen aus der Lebenserfahrung mit Sucht, mit JVA, mit allem, was er halt erlebt hat. Das ist ja auch an sich nackt machen, und das ist ganz, 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 ganz arg schwer. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass er uns so viel hat teilhaben lassen.
Ich glaube, das sind die richtigen Worte, wo wir sagen können. Wir schalten ab.
Ja.
Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.